Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, da sind wir wieder.
Genau, hallo und herzlich willkommen.
Ja, nachdem wir uns eine Stunde lang im Hollywood-Gossip verrannt haben.
Jetzt hast du es angesprochen, ich habe gedacht, wir lassen es einfach unter den Tisch fallen. Sollen wir alles jetzt nochmal wiederholen?
Nein, um Gottes Willen.
Willkommen beim Filmklatsch.
Ja. Ja, beim Filmklatsch. Wir mussten immer erst noch mal gucken, ob die Schauspieler überhaupt noch leben.
Wobei, das wäre jetzt eher kein Film, obwohl doch Film geht, kein Kino kannst du draus machen. Also Kinoklatsch wäre schlecht, beziehungsweise willkommen im Kino-Café-Geek-Klatsch wäre halt jetzt schlecht möglich, weil Kino ist ja nicht.
Home Cinema heißt das neue Zauberwort.
Oh, aber apropos, wir sind eben vor der Aufnahme schon so weit abgeschweift. Da fällt mir gerade ein, Netflix erhöht doch jetzt die Preise in Deutschland, ne?
Mhm, genau.
Mhm, genau, wird auch wieder teurer, Netflix zu gucken. Wobei, ich bin ja kein Netflix-Kunde, aber...
Ja, aber Netflix hat so ein Riesenangebot und so viel Eigenproduktion. Ich glaube, mit ihrer Preiserhöhung kommen sie da durch. Da
gibt's ja, keine das, Probleme. Das ist mit einem Argument, ja. Aufgrund der Eigenproduktion, ja.
Ja.
Müssen sie den Preis erhöhen.
Ja, gut, ich meine, das kostet natürlich, ne? Das ist doch ganz klar. Also sie müssen ja irgendwo auch die Kohle hernehmen für ihre Eigenproduktion.
Ja,
ganz
klar. Aber okay, sie haben ja Abonnenten und zwar auch nicht wenig, aber ich wäre zum Beispiel nicht bereit, für 4K und mehr Gerätebenutzung im Monat 15 Euro zu bezahlen. Also zusätzlich zu dem ganzen anderen Kram, den ich schon habe.
Ja, ich meine, ich selbst habe kein Netflix-Abo, weil ich einfach gar nicht die Zeit habe, so viel Inhalte zu konsumieren. Das ist einfach so.
Ja, okay, es gibt auch Leute, die machen einen Monat, also wenn die wissen, hier, die Serie ist jetzt komplett da, dann macht man mal einen Monat, binget alles weg und ist dann für das nächste halbe, dreiviertel oder für das nächste Jahr dann wieder raus aus der Netflix-Geschichte. Manch einer kriegt das sogar immer mit diesen Probewochen hin. Ja.
Das habe ich auch überlegt. Es gab einige Dokus auf Netflix, die mich interessiert haben, dass ich das mal ausprobiere und mir die mal anschaue. Aber habe ich dann irgendwie wieder verdrängt, das ganze Thema.
Ja.
Naja, egal.
Ich brauche einen neuen Bürostuhl, der quietscht. Ey.
Ja, aber die von Herman Miller reagieren
irgendwie nicht. Nein, darum geht es ja gar nicht. Ja, ich muss einfach mal gucken. Oder aber ich muss mal mit Werkzeug dran gehen und ein bisschen Öl vielleicht. Das könnte auch helfen.
Öl könnte helfen. Das ist möglich.
Ja, oder sind es meine Knochen? Das kann natürlich auch sein.
Das könnte auch sein, aber wenn deine Knochen sich so anhören, dann würde ich vielleicht doch den Arzt aufsuchen.
Was momentan ja auch nicht so einfach ist.
Es ist im Moment sehr vieles nicht so einfach.
Mann. Ja? Okay, aber wollen wir davon erst gar nicht anfangen?
Deswegen lass uns über Apple sprechen und über Click and Collect, wo wir gerade bei dem Thema sind.
Oh, okay.
Es ist nicht alles so einfach. Angeblich werden wir ab Montag, den 18.01., die Möglichkeit haben, über Click and Collect in den deutschen Apple Stores einkaufen zu können. Das hat ja IKEA schon mehr oder weniger erfolgreich vorgemacht. Ich glaube, IKEA hat so diesen Click-and-Collect-Ausdruck geprägt und hat ihn so in die breite Masse gebracht. Und Apple will jetzt wohl nachziehen. In Deutschland haben wir, glaube ich, 15 Apple Stores und laut Gerüchten wird es in 14 deutschen Apple Stores umgesetzt. Und man kann halt seine Bestellung vorbereiten, online generieren und dann quasi das Zeug nur noch abholen, wie es ja einige große Anbieter vormachen. Unter anderem ja auch IKEA. Jo. Warum auch nicht?
Warum auch nicht? Es war ja, glaube ich, in der Pfalz bis letzte Woche nicht erlaubt und ab der Woche ist es, glaube ich, erlaubt. Jetzt machen ja auch wieder einige Baumärkte mit, ja.
Die Wirtschaft muss ja irgendwie weiter funktionieren und
ich würde gerne mal wieder in die Wirtschaft.
Na, Prost. Hin oder her, irgendwie müssen wir Lösungen finden, dass auch die Wirtschaft weiter am Leben bleibt. Natürlich möglichst Corona-konform und ich denke, Click und Collect ist da eine gute Lösung, obwohl Apple ja auch mit ihrem Online-Geschäft so gut aufgestellt ist, dass sie nicht unbedingt nach meiner Meinung auf diese ganze Store-Geschichte angewiesen sind. Also von daher müsste das jetzt nicht unbedingt sein, weil ich glaube...
Ja, okay, es gibt immer noch Leute, die gerne vor Ort irgendwo was abholen.
Ja, auf jeden Fall. Bloß sie haben ja auch nicht die Möglichkeit, da großartig die Dinge auszuprobieren. Du bekommst halt das ausgehändigt, was du bestellt hast und hast da jetzt keine großartigen Möglichkeiten, irgendwie was auszutesten, auszuprobieren, was du ja halt sonst hast.
Ja, aber du konntest ja früher auch schon für Abholung im Store bestellen.
Ja, klar.
Das ging ja auch schon.
Das ging ja vorher auch schon.
Also von daher kann man gerne machen. Und wenn man mal gerade guckt, aber Baumärkte haben ja zum Teil auch die Drive-Ins. Da hast du ja sowieso eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Ja, das Zeugs in der Regel bist ja noch selbst am Verladen im Drive-In. Ja, oder es wird dir bereitgestellt. Kannst du, und dann vorne an der Kasse wird bezahlt. Ja, das kannst du mittlerweile, kannst du ja schon lange alles im Prinzip auch kontaktlos machen. Von daher sehe ich da jetzt eigentlich eher weniger das Problem. Gerade in dem Drive-In, das ist ja alles so groß und offen und nur Frischluft, ja, im Prinzip. Das ist ja eigentlich gar kein Thema, ja.
Da gebe ich dir recht, ja. Sollte eigentlich kein Thema sein. Mhm. Obwohl man sich natürlich auch im Freien anstecken kann, ist alles schon passiert, alles schon vorgekommen.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Da gibt es die kuriosesten Beispiele, wie wir alle gelernt haben. Gut, dann habe ich noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Da hat uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja nicht ganz komplett über den Max-Stand berichtet haben. Das möchte ich jetzt nachholen. Der Anbieter, der auf Kickstarter den Max-Stand anbietet, der bietet den Unterstützern auch ein Widerrufsrecht an. Das minimiert natürlich das Risiko extrem, ganz klar. Alle weiteren Informationen finden sich nochmal auf der Seite auf Kickstarter. Wir verlinken auch nochmal die ganze Geschichte in den Shownotes. Da kann man aber nochmal genauer nachlesen, wie es mit dem Widerrufsrecht aussieht. Und somit haben wir dem nochmal unsere in Anführungsstrichen journalistische Pflicht zu Buche getragen und haben das nochmal nachgeholt und nochmal nachgetragen. Hätte ja sein können, dass unser Bericht den ein oder anderen Interessenten abgeschreckt hat. Hier sieht es halt, wie gesagt, so aus, dass man die Möglichkeit hat, ein Widerrufsrecht in Anspruch zu nehmen. Das ist jetzt wohl auch in den letzten Monaten neu bei Kickstarter hinzugekommen, dass die Anbieter, also die Founder dort die Möglichkeit haben, ihren Unterstützern ein Widerrufsrecht anzubieten, um somit den Unterstützern auch eine gewisse Sicherheit anzubieten und das etwas risikoarmer zu gestalten. Nach wie vor gilt aber trotzdem, Kickstarter ist kein Shop, Kickstarter ist kein Onlinehandel, Kickstarter ist letztendlich nur die Plattform für die Unterstützung, die dort eingefordert wird oder für eine Unterstützung des Startups sozusagen. Mhm. Ja. Gut. Ja, dann geht es auch gleich weiter mit den AirPods. Da gibt es jetzt Neuigkeiten von Leuten, die darüber berichten, wie ein Austausch abläuft, falls die Dinger innerhalb der Garantiezeit kaputt gehen. Im Moment sind sie ja logischerweise alle noch in der Garantiezeit. Die Dinger sind ja brandneu. Und da hat jemand berichtet, dass die Dinger zu einem kommen ohne Ohrpolster und man seine alten Ohrpolster behalten soll oder dementsprechend dann auf die neuen draufziehen soll. Meistens läuft es ja so, wenn man sich bei Apple meldet und sagt, die Dinger sind kaputt und Apple entscheidet sich dafür, dass die komplett ausgetauscht werden müssen und die nicht reparaturfähig sind, dann bekommt man vorab ja die Geräte zugeschickt oder das Gerät zugeschickt. Der Betrag wird, glaube ich, auf der Kreditkarte erstmal gestoppt oder reserviert, so viel wie ich weiß. So war es jedenfalls früher. Und wenn der Austausch komplett vernünftig abgelaufen ist, also wenn man sein altes Gerät dem wieder zurückgesendet hat oder dem UPS-Fahrer mitgegeben hat, dann wird dieser Betrag wieder freigegeben auf der Kreditkarte. Also so kann ich mich dran erinnern, so war früher ein Garantieablauf oder so war früher ein Garantieaustausch abgelaufen. Das war aber in meinem Fall auch schon etwas länger her. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so funktioniert. Jedenfalls sieht es so aus, man bekommt die AirPods Max so geliefert, dass nur ein Schutz über die Ohrmuschel drüber ist, ohne Ohrpolster. Ich sag mal so, wie so eine iPod-Socke sieht das aus, so kann man sich das vorstellen. Und man muss halt seine alten Ohrpolster weiter verwenden. Da stellt sich Apple etwas knauserig an. Kann ich auch irgendwo verstehen, weil die Dinger gehen ja mehr oder weniger, wenn man sie pfleglich behandelt, nicht kaputt. Und wenn sie kaputt gehen, ist es ja meistens auch kein Garantiefall. In 99% aller Fälle, würde ich sagen.
Meinst du?
Ja, ich meine, weiß ich nicht, was soll da innerhalb der Garantie kaputt gehen an den Ohrpolstern?
Ja.
Kann ich mir jetzt nichts vorstellen.
Ja.
Tja, Socke statt Polster, auch nicht schlecht. Ja. Und dann gibt es eine Rückrufaktion. Die Firma Belkin ruft eine Ladestation zurück, um das jetzt auch vollständig anzumerken. Es ist der Belkin Portable Wireless Charger Plus oder Plus, der zurückgerufen wird. Das ist nämlich auch genau das Produkt, vor dem die europäische Tralala, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, wir haben aber darüber berichtet, schon gewarnt hat. Das haben sie ja schon vor ein paar Wochen gemacht. Also das war schon noch im letzten Jahr, wo sie geschrieben haben, das Ding kann Feuer fangen etc. Und mittlerweile hat Belkin auch selbst festgestellt, dass es dort wohl Probleme gibt und hat eine Rückrufaktion gestartet. Wir verlinken das den genauen Ablauf oder wie das zu funktionieren hat in den Shownotes. Dort kann man sich melden, wenn man ein solches Gerät hat. Tja, Belkin hat im Moment echt so ein paar kleine Probleme.
Krass. Ja, leider, ja.
Ja. Tja, und dann AirTags. Die Einschläge kommen näher. Ja, es ging los, dass wenn man unter Safari unter der iOS Version 14.3 den Befehl Find My Doppelpunkt //, also Items eingibt und das dann quasi aufruft, dann bekommt man erstmal Informationen. Möchtest du in deine Find My App App wechseln? Wenn du das dann bestätigst, dann kommt ein versteckter Tab, der so nicht sichtbar ist. Und dort hat man dann die Möglichkeit, Items zu konfigurieren. Man bekommt dann verschiedene Icons angezeigt, Taschen, was weiß ich, und kann dort seine Items dementsprechend einstellen, einbinden und konfigurieren. Und das lässt natürlich auf kommende AirTags schließen, das Ganze. Ja. Und ich habe es gestern ausprobiert, funktioniert auch. Also man bekommt das dann auch wirklich angezeigt und man kann dementsprechend da...
Achso, ja, ich wollte es gerade machen.
Also geht alles.
Okay.
Und da kann man draus schließen, dass jetzt die AirTags nun wirklich kommen. Des Weiteren sind in den letzten Tagen auch Bilder aufgetaucht von Zubehörprodukten von A-Brand-Herstellern. Also vor ein paar Wochen sind ja schon ganz viele Bilder aufgetaucht von irgendwelchen chinesischen Firmen, die verschiedenste Produkte angeboten haben und schon rausgehauen haben, die auch schon existieren, diese Produkte. Also jetzt nicht nur irgendwelche Mockups, sondern die schon den Zubehörmarkt überschwemmt haben. Das passiert öfter mal, dass solche chinesischen Firmen auf Risiko gehen und irgendwo einen gewissen Stock vorproduzieren. Hat man ja auch bei den klassischen Cases für die iPhones, dass das immer mal wieder passiert. Das hat jetzt nicht unbedingt was zu sagen, dass jetzt auch wirklich AirTags kommen. Aber wenn so renommierte Firmen wie Nomad zum Beispiel schon Produkte am Start haben oder wo schon Bilder von rausgehauen worden sind, dann hat es schon was zu bedeuten, weil diese Produkte erstens wesentlich hochpreisiger sind, auch vom Anschaffungswiderstand und auch von der Produktion her und vom Warenwert her. Bei diesem Nomad-Produkt handelt es sich um ein so ein Leder-Etui für die AirTags und da produziert man nicht einfach mal so ein paar tausend, paar hunderttausend Stück auf Verdacht, sondern da muss wirklich auch schon was hinterstehen, weil die Dinger dann zu entsorgen wäre finanziell viel zu kostspielig. Ja. Hm. Also ich gehe davon aus, dass jetzt die AirTags auch jetzt zeitnah kommen, wenn schon Nomad am Start ist. Ich habe mal eine E-Mail geschrieben an die deutsche Nomad-Distribution, wie es denn ausschaut. Da kam dann nur zurück, ich sollte mich überraschen lassen. Tja, das konnte ich mir auch schon vorher denken, dass das so eine Überraschung sein wird.
Halt, die Frage ist halt, läuft da die Produktion schon oder sind das noch irgendwelche Muster, die man mal gesehen hat? Weil, wie du es eben schon erwähnt hast, ja, wenn Nomad oder andere bekannte Marken da eventuell schon am Produzieren sind, ist da auf jeden Fall mehr dran als nur ein Gerücht.
Ja.
Von daher könnte es wirklich sein, ich rechne ja nach wie vor immer noch nicht kurzfristig damit, muss ich auch sagen. Von daher hat es mich eigentlich verwundert, ich hatte ja auch mal kurz einen Link mit reingenommen bei uns in die Shownotes zu einem Artikel, wo das ja auch Thema war. Wie gesagt, klar, dass bei AliExpress irgendwo da schon was verkauft wird, okay. Das andere lässt einen dann schon wieder grübeln, aber wie gesagt, kurzfristig rechne ich ja immer noch nicht mit den AirTags.
Ja. Naja, aber jetzt der Hinweis in iOS 14.3, dass man auch seine Items oder seine Gegenstände dementsprechend dort konfigurieren kann.
Das muss ja schon unbedingt was heißen, ja.
Naja, ich glaube schon, dass wir zeitnah, was heißt zeitnah, ich denke so März, April, dass wir da irgendwas mit AirTags sehen werden in irgendeiner Form. Ist meine Vermutung. Aber das Thema AirTags, das zieht sich ja auch wie Kaugummi. Ich glaube, das ganze letzte Jahr haben wir schon über AirTags gesprochen und wie oft haben wir Hinweise in irgendwelchen Software-Versionen gesehen mit Piktogrammen und hast du nicht gesehen.
Ja, siehst du wieder Bilder bzw. Mockups, dann hörst du wieder was irgendwo aus der Supply Chain, ja, dann hast du wieder Accessory-Hersteller in China, die auf einmal was präsentieren.
Ja, das sehe ich genauso. Bloß wie gesagt, diese Nomad-Geschichte, die hat mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht, ja. Weil die machen jetzt nicht einfach mal so ein paar.
Die machen wahrscheinlich nicht unbedingt was ins Blaue hinein. Ja.
Genau, die machen nicht unbedingt Dinge, die nicht Not tun. Einfach nur mal so aus Spaß heraus, weil die Produkte halt auch einen ganz anderen Ansatz verfolgen, als jetzt diese ganzen AliExpress, Wish-Produkte, wie sie auch alle heißen.
Ja, deswegen, wenn da ein Gehäusehersteller, was heißt Gehäuse, so ein Case-Hersteller mal 100.000 Stück produziert auf Verdacht für 3 Cent, ja, scheiß doch drauf. Ja.
Genau.
Ja. Das kann was werden, das kann nichts werden. Ja, aber,
genau.
Ja. Gut. Ich hatte jetzt was ganz Interessantes gesehen. Und zwar von LG. Die haben jetzt einen Teaser gehabt für ein Smartphone mit einem nicht klappbaren Display, sondern wie auch den Fernseher, den sie haben. Mhm. Mit dem rollenden Fernsehdisplay jetzt auch ein Smartphone mit einem rollenden Display. Der Teaser ist ganz interessant. Man sieht leider nicht viel vom Gerät. Ja, du siehst es nur von oben, beziehungsweise von vorne, und dann wird das Gerät, also der Bildschirm auf einmal schmäler. Das ist eigentlich alles, was du in dem Teaser siehst. Wir verlinken es auf jeden Fall mal zu dem Artikel. Das ist natürlich auch wieder eine ganz interessante Technik, anstatt Falten halt Rollen. Mhm. Was man da natürlich nicht sieht, ist, wie trägt das nach hinten auf, weil irgendwo muss ja auch das Display sich hinrollen. Entweder ist das Gerät an sich relativ dick, oder aber das hat an einer Seite, wo es sich halt hineinrollt, wahrscheinlich nochmal eine dickere Stelle, weil irgendwo muss es ja hin. Ja.
Ja, klar.
Von daher schade, dass man das Gerät halt nur so sieht. Wenn das wirklich, auch wenn es nur quasi wie ein Kamerabump an einer Stelle oder an einer Seite des Gehäuses ist, wo das eventuell dicker wäre, ja, ist halt die Frage, wie stark trägt es auf. inwieweit ist es halt noch Hosentaschenkompatibel? Das ist ja das nächste Problem. Von daher mal ganz gespannt, wie das Gerät dann sein wird. Mit Rollen an sich hat LG ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Von daher könnte das durchaus sein. Klar, in dem Formfaktor nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber auf jeden Fall auch wieder ganz spannend. Vor allem, wie das dann auch nicht nur vom Display her geregelt ist, sondern auch das Gehäuse an sich. Das wird ja auch kleiner. Von daher, wie wird das gemacht? Beim Klappen hast du das Problem mit dem Scharnier, beim Rollen muss das ja auch irgendwo hin.
Ja, beim Rollen ist das Problem, dass du irgendwo eine im Inneren eine Aufnahme haben musst, wo es sich drauf aufrollt. Ja, das nimmt ja auch Platz weg. Ne? Und irgendwo muss das Ganze ja hin. Und du musst ja auch irgendwo...
Ja, die Frage ist, rollt es sich wirklich auf? Oder ist es von dem Mechanismus oder von der Größe her, wo das Display halt im Gehäuse verschwindet, so dass es einfach nur eventuell hinter sich selbst klappt?
Ja, du meinst quasi über die ganze Fläche von der Rückseite sozusagen
im Inneren. Du wirst das nicht auf Kugelschreibergröße zusammenrollen können. Du hast vielleicht ein, zwei Zentimeter Breite vom Display, die dann wirklich ins Gehäuse sich hineinrollen. Deswegen könnte es ja sein, dass es auch einfach ein Stück hinter sich selbst rollt.
Ja, dass quasi diese Fläche quasi im Inneren aufgenommen wird, auch auf die, ja, also die Fläche verschwindet quasi in der Fläche vom Gerät sozusagen und es wird jetzt nicht klassisch aufgerollt wie auf eine Küchenrolle oder eine Klorolle sozusagen.
Genau, ja, das ist halt genau, nicht, dass Display sich auf sich selbst aufrollt, sondern eventuell einfach nach hinten weg, keine Ahnung.
Ja.
Sowas geht, deswegen halt auch die Frage vom Gehäuse her, ist dann vielleicht da einfach nur ein Streifen, der ein bisschen dicker ist, dass du quasi sowas hast wie früher diese Griffmulden oder sowas zum Beispiel, ja, dass du da eventuell nochmal was hast, um ein bisschen, ja, keine Ahnung, so ein Grip oder sowas hast. Deswegen auch so die Sache mit der Hosentauglichkeit, ja, Hosentaschentauglichkeit. Ja, weil je dicker das aufträgt, ja, umso weniger will ich es mir in die Hose stecken, ja.
Ja, klar.
Von daher klar. Mal gucken. Also wie gesagt, ich denke nicht, dass du das irgendwie, wie gesagt, so auf Daumengröße zusammenrollen kannst. Ja, das ist vielleicht so ein Gimmick, ja, dass du das von der normalen Smartphone-Größe nochmal, wie gesagt, für, keine Ahnung, für Anwendungen halt ein bisschen ausziehen kannst. Aber das wird nicht doppelt so groß ausziehbar sein, wie das Gerät wahrscheinlich an sich ist. Da gehe ich nicht davon aus.
Ja. Yeah.
Wobei das natürlich schon geil wäre.
Ja, klar.
Aber da, auch da wieder könnte ich mir das, klar, je nachdem, wie viel ausziehbar du da hast, für ein Smartphone dann wahrscheinlich noch ganz gut geeignet. Vor allem, wie gesagt, die Frage des Gehäuses halt und des Mechanismus, wie funktioniert's. Ansonsten, nach wie vor bin ich aber am Klappen. Ja, ich erwähne das jedes Mal. Ja, das ist für mich eher so ein Tablet-Feature. Ja.
Ja. Ja, es ist durchaus interessant, ja. Aber ich stehe dem auch sehr skeptisch gegenüber. Weil, wie gesagt, überall, wo Mechanik drin ist, hast du auch eine gewisse Verletzbarkeit, eine gewisse Anfälligkeit. Und das ist alles noch nicht so ausgereift, wie wir uns das alle wünschen. Ja. Und ja, wenn man sich anschaut, wie lange heute so ein iPhone oder generell ein Smartphone im klassischen Sinne überlebt, wie viele Generationen in Anführungsstrichen von iOS-Systemen teilweise ein iPhone unterwegs ist und wie lange auch die Softwarekompatibilität gegeben ist, gerade bei Apple. Und wenn man sich dann die Mechanik anschaut, dann steht das so ein bisschen dem Ganzen gegenüber. Und deswegen, wer vorhat, sehr lange mit so einem Gerät unterwegs zu sein, dem würde ich aus der jetzigen Sicht oder aus den jetzigen Erfahrungen, die wir bisher mit den Klappmechanismen haben, sei es von Motorola oder sei es auch von Samsung, würde ich davon abraten, ein klappbares Smartphone zu kaufen. Das ist meine Meinung dazu, weil es immer noch anfälliger Mechanismus ist, auch wenn sich einiges verbessert hat, aber er ist auf jeden Fall anfälliger, als wenn ich jetzt ein klassisches, nicht klappbares Smartphone habe, ganz klar.
Ja,
aber wenn ich sowieso alle zwei Jahre oder jedes Jahr mein Smartphone wechsle und immer den neuesten Kram haben möchte und immer an der blutigen Technikkante unterwegs sein möchte, dann ist es quasi auch egal, ob ich mir jetzt ein Klapp-Smartphone kaufe oder nicht, weil die Zeit wird es ja wohl hoffentlich überleben. Und was danach kommt, das kann demjenigen ja egal sein.
Die Problematik, die du dabei aber wieder hast, ist, inwieweit würde sich das auf den Wiederverkaufswert durchschlagen? Ja, wenn wirklich dann die Haltung eines oder des Käufers dann so wäre, beziehungsweise die Technik eventuell gezeigt hat, ja, du hast deine Lebensdauer 2, 3, 4 Jahre, dann fangen die Probleme an beim Display.
Ja, mir fällt jetzt gerade dieser Vergleich ein, auch wenn der Vergleich jetzt ein bisschen hinkt, aber ich hau ihn jetzt trotzdem mal raus. Bei Spiegelreflexkameras, also bei digitalen Spiegelreflexkameras, hast du eine Möglichkeit, die Auslösungen auszulesen, von der Software her oder von der Firmware her oder von der Benutzeroberfläche, die du halt in der Kamera hast. Kannst du ja sehen, das Ding hat so und so viel hunderte, tausende von Auslösungen und dementsprechend wird ja auch dieses Gerät, wenn du das irgendwo verkaufen willst, bei einem, sagen wir mal, professionellen Fotoankäufer bewertet. Der schaut sich das an, okay, das Ding hatte so und so viel tausend Auslösungen. Man kann davon ausgehen, dass dann und dann eine Wartung fällig ist oder dass dann und dann eine Reparatur fällig ist. Und sowas müsste es auch für klappbare Smartphones geben, dass man einfach einen Zähler drin hat, okay, das Ding hat jetzt so und so viel Klappungen, Zusammenfaltungen, wie man das da ausdrücken mag, hinter sich 2000, 3000, 4000 Stück und somit kann man davon ausgehen, dass das Ding irgendwann mal so gut funktionieren wird.
Dann kannst du es mit den Zahlen des Herstellers angeben, der dann sagt, für 100.000 Mal auf und zu ist es gut, ja? Mhm. Und dann sagst du, okay, der hat schon 50.000.
Ja.
Könnte man
machen. Danach kann man das Ganze taxieren letztendlich.
Genau, könnte man machen. Ja. Aber wo wir gerade über Smartphones reden und du Samsung erwähnt hast, eins deiner Themen, und zwar geht es ja immer mal wieder um 120-Hertz-Displays. Mhm. Das ist ja auch von dir so ein Ding, ja. jetzt gibt es Gerüchte, dass in den nächsten Pro-Modellen Apple Samsung-Technologie einsetzt und damit dann 120-Hertz-Displays verbauen würde. Das, was andere ja teilweise schon tun mit ihren Smartphones, wäre dann beim iPhone 13 dann quasi bei den Pro-Modellen an Technik drin. Könnte sein, halte ich durchaus für möglich, ja, gerade auch Samsung-Technologie, ja, Apple auch mit den Problemen oder den Differenzen, die sie mit Samsung haben, ist ja nach wie vor ein guter Kunde, was iPhones betrifft und Einkauf von Komponenten, von daher kann das durchaus sein und wenn die da eine vernünftige Technik haben zum guten Preis, warum sollte Apple da Nein sagen, ja.
Ja gut, das hat ja Apple noch nie gestört und auch Samsung hat es nie gestört, wenn es Differenzen gibt auf irgendeiner Art und Weise, dass sie trotzdem nicht zusammenarbeiten und trotzdem dort keine Komponenten abnehmen. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon gesehen. Teilweise im Speicherbereich, also Arbeitsspeicher oder auch im SSD-Bereich. Da war ja Samsung oft Lieferant. Display etc. Mhm. Also das hat die ja nie gestört. Samsung baut halt einfach auch sehr gute Komponenten. Das muss man halt so sehen. Es ist halt so, die Displays sind hervorragend, die sie produzieren. Und von daher ist Apple in irgendeiner Art und Weise auch auf die Technik angewiesen.
Mhm. Ja. Ja, aber war auf jeden Fall auch nochmal ganz interessant. Ich musste da direkt an dich denken, ja. Als ich es gelesen habe.
Ja, diese 120-Hertz-Geschichte, das habe ich mir schon gewünscht für das iPhone 12.
Und ja, hast du dir einen 12er gekauft?
Nein, aber ich wollte jetzt gerade den Satz fortführen. Wäre jetzt diese 120-Hertz-Technologie on board gewesen, wäre es eine sehr schwere Entscheidung gewesen, sich nicht für das 12er zu entscheiden oder einfach dran vorbeizugehen, sagen wir es mal so.
Ja.
Also zwei Dinge hätten noch kommen müssen. Touch-ID zusätzlich zu Face-ID und ein 120-Hertz-Display. Wenn diese zwei Dinge im 12er noch drin gewesen wären, hätte ich mich sofort dafür entschieden.
Ja. Oh, ich hatte heute noch was gelesen, das fand ich auch ganz interessant. Das hatte ich mir nochmal gebookmarkt. Wer war denn das? Da ging es nämlich um Kamerasysteme für Unter-OLED-Displays. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja, das könnte auch nochmal ganz interessant werden, auch gerade in Bezug auf Face ID vielleicht, ja.
Ja, klar. Ja. Aber wo wir gerade bei OLED sind und wo wir gerade bei der CES waren, die findet ja dieses Jahr rein digital statt. Genau. Und deswegen geht auch so einiges an uns vorbei, glaube ich. Aber was an mir nicht vorbeiging, das ist das neue Display, was LG vorgestellt hat. Und sie bleiben sich dem Namen Ultra Fine treu und verwenden ihn weiter. Da gibt es ja verschiedene Serien bei LG. Ultra Fine ist eine Serie und Ultra Fine ist auch die Serie, die Apple immer noch im Store anbietet. Der 4K und der 5K Ultrafine Monitor wird ja immer noch auch direkt von Apple angeboten. Ist ja immer noch die Alternative im günstigen Segment. Und jetzt haben sie die Serie etwas erweitert und es gibt jetzt ein 32 Zoll OLED. Das Ding nennt sich 32EP950 OLED Pro. Das ist ein Ultra-HD-Monitor, also 4K schafft das Gerät, in 32 Zoll Größe. Das Besondere daran ist, wie gesagt, dass es erstens ein OLED-Gerät ist, dass er über USB-C angesteuert wird und dass er Power Delivery liefert mit 90 Watt. Das heißt, das ist derzeit nach meiner Meinung eines der wenigen Displays, die 90 Watt raushauen. Und somit kann man zum Beispiel auch gleichzeitig sein MacBook mit Daten befeuern, also mit dem Bild befeuern und gleichzeitig das Gerät auch ohne weiteres aufladen. Was ja unter anderem bei nicht allen Zollgrößen bisher möglich ist. Das heißt, ein 13 Zoll kann ich zum Beispiel auch immer noch befeuern, auch mit den aktuellen Geräten, die es gibt. Aber die 15er Geräte, die haben bei den aktuellen Geräten immer noch Probleme. Zwar kann man sie dann erhaltend aufladen, aber jetzt nicht wieder vollständig und komplett, dadurch, dass sie halt nicht diese 90 Watt liefern, was ja zum Beispiel auch das 15er respektive das 16er benötigt. Das 16er auf jeden Fall. Das 15er war, glaube ich, bei 87 oder 85 Watt. Somit wäre man aber auf jeden Fall mit dem Gerät im grünen Bereich. Des Weiteren haben wir einen kompletten KVM-Switch eingebaut. Das heißt, ich kann zwei verschiedene Geräte anschließen und kann umschalten. Das ist, denke ich, für Leute, die jetzt mehr als nur einen Rechner haben, ein sehr interessantes Mittel der Wahl. Sieht man immer mehr, dass jetzt auch komplette KVM-Switche in Monitore verschwinden. Da ist jetzt LG nicht der einzige Hersteller, der das anbietet. Ja, ein Gerät, was so auf den ersten Blick und von den ersten Daten her Begehrlichkeiten weckt, weil es ein OLED-Display ist und weil es auch sehr viele kleine Features hat, die mich so interessieren. Preis steht leider so noch nicht fest. Ich habe versucht, mit der Agentur Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktaufnahme hat funktioniert, allerdings konnte er mir auch keinen Preis nennen. Er vermutet, das ist eine reine Spekulation, dass das Gerät so um die 2000 Euro Listenpreis bei uns erscheinen wird. Aber das sind auch reine Spekulationen. Ja, schauen wir mal. Hat bei mir jedenfalls von den Daten her und von den Werten her Begehrlichkeiten geweckt. Ja, weil ich ja auch einer der wenigen Kunden bin, der komplett mit dem Ultrafine 5K 27 Zoll zufrieden ist. Ich glaube, da habe ich mal Glück gehabt und ein gutes Produkt bekommen oder kein Montagsgerät bekommen. Ich habe ja viele Kunden und viele Nutzer, die mit dem Gerät unterwegs sind, die da Probleme mit haben. Ich habe mit dem Gerät bisher noch kein einziges Problem gehabt. Toi, toi, toi. Hm. Ja. Man muss ja auch mal Glück haben.
Ja, wäre schön.
Ja, ja. Und dann ging es ja weiter die Woche mit dem Auf und Ab der Themenlage im Apple Car-Bereich.
Ja.
Da streiten sich ja im Moment so ein bisschen die Geister, oder nicht nur die Geister, sondern auch die Medien, was nun wirklich dran ist an dem Gerücht mit Hyundai. Da gab es ja Dementi von Hyundai, dass es keine konkreten Verhandlungen gibt. Dann gab es wieder Berichte von Reuters, dass angeblich im März die Kooperation anlaufen soll, dass da eine Zusammenarbeit starten soll. Da gibt es ja eine sehr konfuse Themenlage, muss ich sagen. Allerdings muss ich auch anmerken, wenn auch Reuters einen relativ konkreten Artikel raushaut, dann hat das schon eine gewisse Seriosität. Ist jetzt nicht, als wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, DigiTimes irgendwas schreibt. Bei Reuters hat das nach meiner Meinung schon irgendwo mehr Gewicht in der ganzen Nachrichtenlage oder in der ganzen Nachrichtenwelle, die wir gerade so erleben rund um das Thema Apple Car oder iCar oder wie das Ding auch heißen mag. Wie stehst du denn dazu, zu dem ganzen Thema?
Über das Auto Apple haben wir ja schon öfter mal gesprochen.
Naja, aber die Hyundai-Situation ist jetzt ganz neu.
Ja, wir hatten das letzte Jahr schon das Thema angesprochen, dass Apple wahrscheinlich sich eh in dem Bereich umgucken wird oder vielleicht umgucken wird nach einem Kooperationspartner. Von daher ist jetzt Hyundai an sich als Name oder als Hersteller schon eine News. Wie gesagt, dass sie sich da am Umgucken sind, okay, konnte man vielleicht so aus der Glaskugel schon herauslesen. Hyundai wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl gewesen, wobei die als Hersteller natürlich schon auch gerade in dem Bereich schon Erfahrung haben, beziehungsweise ja auch in ihrem Heimatmarkt da ganz gut unterwegs sind. Ja. Von daher möglich, ja, wobei Hyundai ja erstmal ein bisschen zurückgerudert ist, ja, was die News betroffen hat. Die haben es ja nicht direkt dementiert, aber von Apple war nachher keine Rede mehr.
Ja, das stimmt. Das hat mich ja auch so gewundert, dass dann Reuters in einigen Punkten sehr konkret geworden ist. Die haben ja gesagt, dass die Produktion angeblich in dem Bundesstaat Georgia stattfinden soll. Dort ist ja schon ein existierendes Werk der Tochterfirma Kia und da soll dann angeblich 2024 die Produktion starten und angeblich 2022 sollen dort auch schon die ersten fahrbaren Prototypen vom Band laufen. Sie sind relativ konkret auf die Produktionssituation eingegangen und auch auf die Roadmap, also auf den Timetable, sind sie auch sehr konkret eingegangen. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Deswegen kann ich das alles so ein bisschen schlecht einordnen, diese aktuelle Nachrichtenlage, da einige Punkte doch sehr, sehr konkret waren. Und es gab ja auch Vergleiche, du hast das ja auch bei uns in die Shownotes geschrieben, dass Apple sich wahrscheinlich nicht mit einem Kooperationspartner abgeben würde, der so starke Punkte anspricht oder so starke Definitionen selbst mitbringt. Also der Vergleich war ja auch mit Motorola und dem damaligen, der damaligen Kooperation.
Das iTunes-Telefon. Ja. Genau. Die Frage war da, wer erinnert sich da noch dran? Ja? Beziehungsweise es war eigentlich dahingehend gedacht, der Kommentar von mir, dass halt die Zusammenarbeit nicht unbedingt das war, was Apple sich darunter vorgestellt hat.
Richtig.
Von daher, wie wäre das oder wie würde man sich heute halt eine Zusammenarbeit vorstellen in dem Autobereich, halt wie mit einem Partner wie zum Beispiel wie Hyundai? Ja. Wäre es ein Hyundai mit Apple-Technik oder wäre es wirklich ein Apple-Produkt? Das Motorola Rocker war ja auch kein Apple-Telefon. Ja. Das hatte iTunes-Kompatibilität.
Genau,
Ein Hyundai-Auto ein Auto, was dann quasi vom Entertainment-System oder von der Auto oder von der Fahrzeugsteuerung her dann auf Apple oder von Apple käme, die Technik, inklusive dann autonomes Fahren zum Beispiel, ja, die entwickelte Sensortechnik etc., käme das dann von Apple und würde dann bei Hyundai drinstecken oder wäre das am Schluss wirklich ein Apple Produkt, auch mit einem Apfellogo, ja, made by Hyundai?
Das ist halt die Frage. Die Frage ist halt, wie weit Apple sich in diesem Markt selbst positionieren möchte, ob sie, wie gesagt, wie du es eben schon sagtest, nur einen gewissen Teil von dem Fahrzeug fertigen wollen. Das heißt, die ganze Intelligenz, die ganze Erfahrung, die sie ja mittlerweile auch schon haben in dem Bereich, Stichwort CarPlay, wobei CarPlay ja im Moment ja so nicht das sein kann, was dann letztendlich final in einem funktionierenden Apple Car verbaut sein wird. Das muss ja viel mehr sein, als wir jetzt schon sehen. Das ist klar. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, wie definiert sich Apple selbst in diesem Bereich? Soll es dann wirklich eine Kooperation sein, wo man sagen kann, die Technik ist von Hyundai und das ist jetzt von Apple und wir haben quasi das Beste aus beiden Welten in einem finalen Produkt zusammengeführt? Soll es so laufen? Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt der Apple-Weg. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass das letztendlich ein finales Gerät mit einem kompletten Apple-Branding sein wird, was nur von Hyundai als Auftragsfertiger produziert wird. Das ist meine Vermutung, wenn es überhaupt zu dem Produkt kommen wird.
Ich glaube nicht, dass Hyundai das so machen wollen würde.
Ja, das ist eine andere Sache.
Hyundai ist kein Foxconn.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Von daher würde ich sagen, Hyundai würde sich wahrscheinlich nicht damit zufrieden geben, ein Apple-Auto zu bauen, was zwar bei denen vom Band läuft, was aber im Prinzip kein Hyundai wäre. Das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.
Ja. Genauso gut kann man ja diese Aussage oder diesem Argument gegenüberstellen, würde sich Apple zufrieden geben, nur ein Produkt rauszubringen, wo nur ein Teil von Apple ist, also wo es ein Kooperationsprodukt ist. Das ist das Gleiche, das kann man auch sagen.
Das ist ja wieder der nächste Punkt, wo man vortrefflich darüber streiten kann. Einmal, wie sieht Apple oder wie definiert Apple für sich das Auto? Ist das Auto für Apple oder der Unterschied, den es für Apple ausmacht, wirklich die Bedienung und das Erlebnis Auto? Mhm. Im Prinzip, sagen wir mal, 80% Software, 20% drin sitzen. Ja? Ist das für Apple die Definition für sich von dem Auto oder von dem, was sie für das Auto machen wollen? Weil das könnte man dann sagen, okay, das ginge dann auch so, wenn du zum Beispiel mit Hyundai eine Kooperation machst. Weil wenn für Apple der Hauptanteil vom Auto einfach im Prinzip die Software, ja, und das Fahrerlebnis ausmacht in Bezug auf die Software und dann eventuell auch, wie gesagt, das autonome Fahren, aber nicht unbedingt jetzt alles, was drumherum ist, wie Motor, Bremsen und Karosserie, ja, dann okay. Ich kann es mir im Prinzip, aber gerade wenn man sich jetzt auch mal die Entwicklung vom Mac oder den M1 anguckt, ja, dass Apple ja dann wirklich alles im Prinzip aus einer Hand haben will, ja, auch wenn es jemand anderes zusammenschraubt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nur damit zufrieden wären.
Ja, und das ist die Frage, wie definiert sich oder wie will sich Apple in diesem Elektroautomarkt positionieren? Das ist eben die gute Frage. Was ist für Apple ein Elektroauto?
Was ist für Apple das Apple am Auto?
Genau, das so kann man es auch ausdrücken, ja. Und die Frage ist, was für ein Stück vom Kuchen bekommt Hyundai ab, wenn es ein Kooperationsprodukt werden sollte? Weil es gab ja auch früher die Gerüchte, dass Apple angeblich an einer revolutionären Batterietechnik arbeitet. Das wäre ja in meinen Augen wiederum der Part von Hyundai und nicht der Part von Apple. Das ist ja immer die Frage, wie teilen sie sich diese Kooperation auf, wenn es dazu überhaupt kommen wird? Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte.
Die Frage ist, hat Hyundai eine eigene Akkuzellenproduktion oder kaufen die ihre Akkus auch ein?
Das kann ich dir jetzt auswendig gar nicht sagen, das weiß ich nicht.
Weil das wäre das Nächste, weil das Apple oder dass man eine neue Technik oder so entwickelt, okay, aber du musst sie ja auch produzieren können in der Masse im Prinzip. Auch wenn es jetzt, wie wir auch schon gesagt haben, kein Golf werden würde wahrscheinlich und auch von den Stückzellen her mindestens mal mittelfristig weit davon weg sein würde, musst du ja trotzdem die Akkus auch produzieren können. Von daher bräuchtest du ja da auch wieder einen Kooperationspartner. Wenn natürlich das im Hyundai-Konzern alles verfügbar wäre, und das weiß ich jetzt auch nicht, ja, ob die da was Eigens haben oder die Zellen zukaufen, dann klar, dann würde sich das definitiv anbieten, dass du da einen Autohersteller hast, der eventuell entweder alles schon hat oder an der Produktion eventuell arbeitet. Oder an der an der Produktionskapazität oder an der Voraussetzung einfach arbeitet, ja. Das weiß ich jetzt nicht. Das könnte natürlich auch mit ein Grund sein, warum man vielleicht mit Hyundai spricht.
Ja, das ist, Hyundai hat ja gewisse Erfahrungen in dem Bereich und der Ioniq ist ja auch ein relativ beliebtes Elektrofahrzeug, also das muss man ja so sehen. Er hat ja eine große Fanbase und die Absatzzahlen vom Ioniq sind ja nicht gerade gering und jetzt kommt ja demnächst der 5er raus, der Ioniq 5 und der soll ja schon einiges in den Schatten stellen angeblich, was man so hört in der Gerüchteküche. Das Ding soll ja nochmal ordentlich obendrauf legen zu den bisherigen Ioniq-Modellen. Ich habe jetzt auch vom Gefühl her Apple nie mit Hyundai so in Verbindung gebracht. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass man über Hyundai so im Detail noch nicht so viel, oder ich noch nicht so viel weiß und nicht so extrem tief im Thema bin, aber so meine Querrecherche über Hyundai hat mich doch recht positiv gestimmt, was die so im Elektrofahrzeugmarkt so auf die Beine gestellt haben. Das hat so meine Meinung über Hyundai so ein bisschen revidiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sei es drum, irgendwas wird dran sein, dass sie miteinander gesprochen haben, denke ich, ist klar. Es gab ja dann auch neue Gerüchte, dass Apple angeblich auch vorgehabt hat, mit der Firma Kano zu kooperieren. Das ist ein relativ kleines Startup, was eine sehr kompakte und sehr variable Plattform auf die Beine gestellt hat, eine Elektromobilitätsplattform, also ein Plattformanbieter letztendlich, mit dem ja auch die Firma Hyundai zusammenarbeitet und das schon seit, glaube ich, anderthalb Jahren. Und da hat man dann auch vermutet, aus diesem Kontakt zu Kano ist wiederum der Kontakt zu Hyundai gekommen. Also da hat man dann wieder quasi den Rückschluss gezogen. Und Kano hat sich oder zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine extrem flexible Kabinentechnik anbieten und ein extrem skalierbares Fahrzeug anbieten oder eine extrem skalierbare Fahrzeugplattform anbieten. Also das sind so die beiden Grundfeatures, die beiden USPs in Anführungsstrichen, die diese Kano-Plattform auszeichnet. Und darüber gibt es ja mittlerweile, oder die Kooperationen existieren ja mittlerweile auch mit Hyundai und wie gesagt, sie arbeiten ja auch erfolgreich zusammen und sie hatten, wie gesagt, verstärktes Interesse, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, mit Kano zusammenzuarbeiten. Das war dann noch das Gerücht, was nach dieser Hyundai-Geschichte rausgekommen ist. Ja, muss ja auch in irgendeiner Form was dran sein. Tja, interessantes Thema und dass Apple in irgendeiner Form im Elektromarkt tätig werden wird, denke ich, das ist klar. Nur wie diese Form aussehen wird, das ist in meinen Augen noch ein ganz großes Rätsel.
Ja. Ja.
Mal gucken, wie Project Titan dann aussehen wird. Ich meine, sie haben sich zu den Hochzeiten von Project Titan 1800 Apple-Ingenieure mit dem Thema beschäftigt. Das machen die ja nicht aus Spaß.
Ja, ich hoffe doch, dass es ihnen Spaß gemacht hat.
Ja, aber das machen die ja nicht, um das Ganze wieder zu verwerfen. Das denke ich.
Ja, und ja, okay, das ist wieder die andere Frage. Das ist ja was komplett Neues für Apple. Du musst ja auch erstmal die Ressourcen da reinstecken, um zu sehen, ob du da irgendwo einen Ansatzpunkt findest, der funktioniert. Du fängst mit einem kleinen Team an, das wächst. Irgendwann bist du bei 1800, dann hatten wir ja die Gerüchte, dass er alles wieder auf Punkt Null zurückgefahren haben. Dann war die Mannschaft ja auch wieder kleiner. Dann wächst sie wieder, du holst neue Leute dazu. Jetzt sind wir in der Phase, wo es anscheinend ein bisschen konkreter wird, ja, wo Gespräche halt mit Autoherstellern stattfinden. Die Frage ist, will man sich Know-how einkaufen? Ja? Will man Produktionsmöglichkeiten ab oder ausloten, Kooperationen auschecken, wie kann es aussehen. Trotzdem werden wir, denke ich mal, kurzfristig auch noch nichts sehen. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, die AirTags kommen vor dem Auto.
Ja, ich glaube, die sind doch weniger komplex als ein Fahrzeug. Also es würde mich wundern, wenn die komplexer sind.
Wie lange reden wir jetzt über die AirTags? Ja.
Ja, ich meine, wie lange haben wir über AirPower geredet und es ist nicht gekommen. Aber bei AirPower war es auch weniger konkret, als es jetzt bei den AirTags ist. Obwohl, es gab ja schon Verpackungszettelchen, die dabei lagen. Das war ja eigentlich auch schon ganz konkret. Aber egal. Ich glaube, das Thema AirPower, das wird von einigen Apple-Enthusiasten noch weitere Jahre in den Mund genommen als Negativbeispiel. Ja. Vielleicht noch eine Kurzmeldung zu dieser CBS-Geschichte, die dort abgelaufen ist, die eigentlich international gar nicht so relevant ist in meinen Augen, aber vielleicht sollte man es vollständigkeitshalber noch mit aufnehmen in die aktuelle Themenlage oder in die aktuelle Themenberichterstattung. Es gab ja ein Announcement von Tim Cook in einem CBS-Interview, das war dann vorgestern, glaube ich, ja, dass was ganz Großes, was ganz Tolles kommen wird. Es ist aber kein Produkt, das hat er betont. Trotzdem waren sich viele Leute nicht zu schade zu behaupten, es kommt jetzt ein Produkt. Fand ich ganz kurios. Das Netz hat sich überschlagen mit den wildesten Spekulationen, dass wir vielleicht doch ein Produkt sehen. Aber wie der Tim Cook ist ja nicht blöd und sagt, es kommt kein Produkt und nächsten Tag kündigt er ein Produkt an. Also davon kann man nun wirklich nicht ausgehen. Deswegen hat es mich gewundert, dass das Netz so viel dummes Zeug von sich gegeben hat, was teilweise auch nicht ironisch gemeint war. Also ich habe die Ironie schon verstanden, wenn da jetzt ein Joke bei war, keine Sorge. Es gab viele Leute, die es ernst gemeint haben, dass wir jetzt in irgendeiner Form Hardware sehen werden. Es gab sogar Medien, die darüber berichtet haben, jetzt wird das Apple Car angekündigt und da kommt jetzt was Großes in Richtung Apple Car. Kam ja auch nicht. Wäre jetzt auch extrem überraschend gewesen, wenn wir jetzt da was gesehen hätten. Nein, es ist mehr oder weniger eine Initiative, die dort ins Leben gerufen worden ist. Das ist eine nationale Initiative, die im Endeffekt nur für die Staaten interessant ist, um ein Gleichberechtigungs- oder Projekt sozusagen, um systematisch gegen das Thema Rassismus vorzugehen. Und sie unterstützen einige Projekte und haben auch einige Projekte mit ins Leben gerufen und hauen in den Topf 100 Millionen US-Dollar rein. Was jetzt alles für Projekte dort unterstützt werden, das wollen wir jetzt hier nicht aufziehen. Es sind einige verschiedene Projekte, unter anderem auch im universitären Bereich, die dort unterstützt werden, um, wie gesagt, das ganze Thema Gleichberechtigung zu fördern, aktiv zu unterstützen. Und man merkte auch, dass das Tim Cook sehr stark am Herzen liegt, was er ja auch schon immer unterstützt hat und auch schon immer mit vorangetrieben hat. Und ich finde es auch gut, dass Apple sich dem Thema annimmt und auch so klar Stellung bezieht. Es ist auch gerade in den Staaten kein einfaches und leichtes Thema. Und Apple ist einer der wenigen Big Player in dieser Branche, die auch klar Stellung beziehen. Es gibt da verschiedene Tech-Unternehmen, die sich da etwas neutraler verhalten, um jetzt sich vielleicht auch einige Kunden nicht madig zu machen in irgendeiner Weise, aber Apple bezieht da klar Stellung und sie machen sich da auch nicht nur Freunde mit, muss man klar sagen, und das finde ich auch vorbildlich, wie Apple dort vorangeht und Flagge zeigt. Das muss man auch mal positiv bewerten. Wie gesagt, es gibt da andere Unternehmen, die da etwas neutraler unterwegs sind. Sicherlich ist es auch ein PR- und Marketinginstrument, dass Apple dort dort als Marketinginstrument verwendet, tue Gutes und sprich darüber, denke ich mal, ist auch eine große Überschrift, die über diese ganzen Kampagne steht. Aber trotzdem finde ich das sehr vorbildlich, was Apple dort macht. Tja. Oder was meinst du dazu?
Nee, ja, hast recht. Hm?
Gut, dann haben wir das auch besprochen. Ja, und dann bauen wir noch in Kurzform die iPad-News und die neuen Gerüchte zu den neuen Apple-Produkten ein. Da gehen wir jetzt auch ganz schnell drüber. Die Gerüchtelage verdichtet sich zum neuen iPad Pro. Das Thema Mini-LED-Display zieht sich genauso wie Kaugummi durch die Apple-Szene wie das Thema AirTags. Und Ming-Chi Kuo hat darüber ja auch schon öfter gesprochen und öfter geschrieben, dass sich diese Mini-LED-Geschichte durch die komplette Produktpalette demnächst ziehen wird. Und es wird mit dem iPad Pro anfangen. Und mittlerweile kann man sagen, es wird auch hier konkreter. Das Thema wurde nochmal neu aufgegriffen und es wurden anhand der entstehenden Hüllen, die mittlerweile schon von vielen Anbietern auf dem Markt existieren, spekuliert, dass wir Mini-LED-Displays in dem kommenden iPad Pro sehen werden. Da gibt es auch wieder zwei Gerüchtesituationen. Die eine Gerüchtesituation oder eine Gerüchtelage berichtet darüber, dass wir nach wie vor nur das im 12,9 Zoll sehen werden, Mini-LED, weil dort die, die Größenangaben etwas differieren zum aktuellen Pro-Gerät. Wir sehen dort ein dickeres Gerät und die Abmessungen sind etwas anders. Das ist die erste Gerüchtelage. Die zweite Gerüchtelage geht dahin, dass beide Geräte ein Mini-LED-Display haben werden. Ja, da kann man sich natürlich jetzt streiten. Werden sie innerhalb des Pro-Segmentes nochmal Differenzierungen vornehmen? Oder werden Sie beide Pro-Geräte mit Mini-LED-Display ausstatten? Ich würde es besser finden, wenn Sie beide Geräte dementsprechend mit Mini-LED-Displays auf den Markt bringen würden. Weil so ist man nicht gezwungen, sich fürs Größere zu entscheiden, nur weil man ein besseres Display haben möchte. Ja, wie gesagt, die Gerüchte haben sich aus der Situation ernährt, sage ich jetzt mal, dass, wie gesagt, verschiedene Hüllenhersteller Produkte oder Hüllen geleakt haben und gezeigt haben. Und dort sieht man halt, dass die Geräte, die Hüllen etwas größer geworden sind. Und deswegen geht man davon aus, Mini-Display braucht etwas mehr Platz, dass man einfach dort Mini-LEDs im Gerät hat. Und man will wahrscheinlich auch den Akku nicht kleiner machen. Und deswegen geht man den Weg, man macht das Gerät etwas dicker. Ja, finde ich auch gut. Kleinerer Akku wäre schlecht. Ja, und dann gab es noch Gerüchte zum kommenden Einstiegs-iPad. Das wäre denn das iPad der 9. Generation. Und das soll im Endeffekt alle Features und alle Daten vom iPad Air der 3. Generation erben. Also das Gerät, was es ja schon nicht mehr gibt. Da haben wir ja das 4er im Angebot. Und das Einstiegs-iPad der 9. Generation soll dann quasi ähnlich werden wie das wie das alte iPad Air 3. Ja, wäre schön, weil das war eigentlich performancetechnisch okay. Und wenn man das jetzt im Einstiegs-iPad hätte, wäre es ein schönes Produkt in meinen Augen. Mhm, ja. So, dann soll es angeblich ein iPhone SE 3 geben im April. Halte ich für ein sehr verfrühtes Datum. Weil das,
ich wollte es auch schon sagen. Ja.
Das finde ich etwas kurios, diese Aussage. Dass wir das schon im April sehen werden, dass wir letztendlich irgendwann ein SE 3 sehen werden, das liegt auf der Hand, ist ein erfolgreiches Produkt, wird sehr viel im Low-Business-Bereich eingesetzt, also im Massen-Business-Bereich. Und Design-Gerüchte gehen dahin, dass das so aussehen soll wie das iPhone 10R vom Design, also dann auch keinen physischen Button mehr, also kein Touch. Wie heißt das Ding denn? Touchbutton? Nee, Touchbutton? Homebutton heißt das Ding. Und dass man dann quasi den Homebutton auch komplett aus der aus dem iPhone-Portfolio streichen wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ding auch im Einstiegsbereich dann Face ID bekommen wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir den Touch-ID-Sensor dann im einen Ausschalter sehen werden.
Ja, einmal das würde sich anbieten, ja, oder aber es gibt ja nach wie vor noch die Gerüchte für unter dem Display, ja. Wobei, ich denke mal, es ist halt die Frage, was macht es preislich aus? Ich denke mal, über den einen Ausschalter
wäre es wahrscheinlich günstiger. Ja. Sie verwenden dann die Technik, die im iPad Air 4 drin steckt, weil die Technik haben sie auf dem Markt, die haben sie etabliert, die funktioniert auch, denke ich, solide. Ich habe jetzt nichts Negatives bisher gehört und dann, wenn sie sich wirklich vom Home-Button verabschieden, dann würde ich sagen, die Technologie wandert dann in den einen Ausschalter rein. Ja. So. Ich halte es aber allerdings für ein sehr, sehr frühes Datum, April, weil so lange haben wir das SE 2020 noch gar nicht. Ja.
Ja, wobei ich mir das auch wünschen würde, das einfach in die normalen iPhone-Modelle wieder mit reinzunehmen.
Das habe ich ja vorhin gesagt, das wäre auch mein Wunsch fürs 12er gewesen. Touch-ID und Face-ID, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, sage ich ja immer wieder, ist Touch-ID das Mittel der Wahl. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir diese beiden Technologien letztendlich dann im iPhone 13 hoffentlich sehen werden. So, dann gab es noch etwas konkretere Gerüchte. Nee, Quatsch. Die andere Frage ist, Ming-Chi Kuo hat ja auch schon damals gesagt, es wird dann irgendwann ein iPhone SE Plus kommen. Und die Frage ist, ob wir das dann zeitgleich mit dem SE 3 sehen werden. Das ist meine Hoffnung, die ich noch habe, weil ich glaube, so ein SE Plus, da gibt es auch eine Menge Kunden, die dafür im Boot sitzen würden oder die dafür empfänglich sein würden für das Ganze. Das Gerücht, an dem Gerücht hält er, oder an dieser Prognose hält ja Ming-Chi Kuo auch immer noch fest, es gibt irgendwann ein SE Plus. Das ist ja fast genauso wie mit dem Mini-LED, da hält er ja auch schon sehr lange dran fest.
Ja, wobei beim Plus, ich weiß, ja, wo wollten sie das preislich dann ansiedeln?
Ja, es muss nach wie vor das Einstiegs-, ach so, ja gut, wie, ja, das ist richtig. Wo sollten sie es ansiedeln?
Machst du nochmal, keine Ahnung, ein Hunderter teurer, dann ist ja der Sprung entweder zum aktuellen Mini, ja, oder auch zum Pro nicht mehr so groß, ja. Von daher.
Naja, das ist das Gerät, schwierig. Was für alle diejenigen interessant sein kann, die unbedingt ein großes Display haben wollen, aber nicht die Mittel haben oder nicht die Lust haben, so viel Geld für ein Pro Max zu investieren.
Ja, so groß würde es nicht werden.
Ja, du meinst nicht 6,7, vielleicht 6,5 oder was meinst du denn?
Wie groß ist das aktuelle SE?
5,4, bin ich da jetzt richtig im Bilde?
Ja, du musst mal gucken, wenn das nächste SE, Home-Button weg, wird das Display ja auch schon wieder größer. Das ist ja wie damals beim iPhone 10, ja, beziehungsweise beim 10a. Das Display würde ja dann auch schon wieder größer. Wie groß soll denn bitte das Display werden? Ja, und zu welchem Preis? Gerade in Relation dann auch wieder zu den normalen iPhone-Modellen, also zu den Nicht-SE-Modellen. Also das, denke ich mal, wird eine schwierige Geschichte. Ich bin nach wie vor eher der Meinung, dass Apple sagt, wenn ihr ein größeres Gerät haben wollt, kauft euch ein iPhone 12.
4,7 Zoll, ich habe das jetzt nochmal recherchiert, das hat 4,7 Zoll, das derzeitige SE und
das 10A ist
6,1.
6,1. Mhm. Wenn das nächste SE so werden sollte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da nochmal ein größeres kommt. Mhm. Weil du hast dann alleine von der Gerätegröße ja schon eigentlich keinen Abstand mehr zum regulären iPhone.
Ja gut, das reguläre iPhone hat ja auch schon 6,1.
Ja, deswegen, du hast da keinen Abstand mehr zum regulären iPhone. Wenn du einen neuen Plus machst, müsstest du 6,5 oder so liegen. Müsstest nochmal, oder würdest wahrscheinlich nochmal mehr Geld nehmen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also ich denke, das größere SE wäre dann quasi das neue Design, weil der Bildschirm alleine schon größer wird.
Ja, klar. Und ich meine, dass Apple ja alte Designs recycelt, das haben sie ja schon immer gern gemacht. Letztendlich ist das jetzige SE ja auch nur ein recyceltes Design, ist ja im Endeffekt das 8er, was dort weiterlebt. Ja. Ja, und das liegt ja dann auf der Hand, dass sie das alte 10R-Design auch jetzt weiter recyceln und das jetzt im SE 3 dann weiterverwenden. Also ich denke, das ist recht logisch, dass das so kommen wird.
Die einzige Problematik, die ich dann wieder sehe, ist gerade bei Leuten, die halt aufgrund des Home-Buttons und Touch-ID eigentlich gerne auch wieder zu so einem Gerät greifen würden. Das Argument wäre wahrscheinlich ein bisschen anders, wenn Touch-ID zum Beispiel, wie schon erwähnt, in den Ein-Ausschalter gehen würde oder generell irgendwo ins Gerät wieder gehen würde. Okay, aber es gibt doch nach wie vor sehr viele, die halt das Design gerade mit dem Home-Button ganz toll finden, ja, und wenn das wegfällt, Ja, müssen wir mal gucken, wie die Argumentation ist.
Ja,
weil mehr Display an sich ist ja schon mal kein schlechtes Argument.
Die Frage ist aber, warum finden Sie das Design ganz toll? Ist es nicht auch so, halt diese Face-ID, diese Touch-ID-Technologie hat? Oder ist es wirklich der physische Button, der ja mittlerweile auch kein physischer Button mehr ist, wie er früher einmal einer war? Ja. Ist auch nur eine Simulation eines physischen Buttons.
Ja. Alle, meine Frau findet ja nach wie vor den Home-Button toll. Die kennt allerdings ja auch noch nicht den neuen.
Aber man kann sich so schnell daran gewöhnen. Also am Anfang hatte ich
auch Bedenken. Button, ja. Meine Frau ist zum Beispiel kein Freund vom iPhone 10.
Ja, aber da ich finde, dass diese Wischgeste und da unten, das hat man so schnell drin und das ist so schnell in Fleisch und Blut übergegangen, dass man den Home-Button wirklich nicht vermisst. Also ich habe ihn
meine Frau
nicht vermisst.
Mag es, wie gesagt, überhaupt nicht.
Ja, es ist vielleicht auch nur eine Frage der Gewohnheit, ne? Glaube ich.
Ja, wenn du nichts anderes mehr hast, okay. Wie gesagt, wenn es kein iPhone mehr gibt mit Button, was willst du machen?
Ja, klar. Aber vielleicht hat sie noch nicht lange genug damit hantiert, dass sie sich daran gewöhnt hat.
Aber warum sollte sie, wenn es noch die Alternative gibt?
Ja, klar, das stimmt. Aber irgendwann wird es wegfallen.
Könnte durchaus sein. Und spätestens dann ist es soweit, ja. Und wenn du mal guckst, dass der Trend sowieso dahin geht, ja, wo hast du denn heute noch ein Gerät mit Home-Button, ja?
Ja, so ist es. So ist es. Und ich gehe auch davon aus, dass über kurz oder lang wirklich diese Home-Button-Geschichte bei Apple rausfliegen wird. Das ist, denke ich, ganz klar.
Ich denke auch, ja. Ja. Irgendwann wird die komplette Produktpalette halt nur Bildschirm sein, ja.
Gut. Ja, und dann last but not least gab es noch zu den Apple AirPods Pro der dritten Generation noch ein paar Gerüchte, die auch sehr detailliert vorliegen. Ich würde jetzt gar nicht sagen Gerüchte, das sind ja fast schon Leaks, weil sie haben auch ganz genau angegeben, dass sich das Case verkleinert. Dass wir jetzt, ich habe es mir notiert, 54 mm Breite haben. Und dass dementsprechend beim Vorgängermodell, das gleich bei 60 mm in der Breite war oder bei knapp 61 mm in der Breite war, also dass sich nochmal dieser Gehäuseformfaktor etwas reduzieren wird und mit 100 so exakt auf diese Maße eingehen, da müssen schon etwas detailliertere Leaks vorliegen, wenn man so ganz genau drauf eingeht. Auf die Gehäuseabmaße. Mehr Akkulaufzeit, mehr technische Spielereien, einen neueren Chip etc. Das sind alles so Dinge, die dort kommen werden sollen. Akkulaufzeit könnte ich natürlich begrüßen. Mehr Akkulaufzeit kann man gerade in so In-Ear-System immer gebrauchen. Ja, ich habe es nochmal gefunden. 54 mm breit, also das neue Gehäuse, und das alte Gehäuse war 60 mm breit. Und das Ding soll auch, oder die AirPods Pro 2 sollen auch im April kommen. Da bin ich allerdings auch der Meinung, da wird es Zeit. Und April ist, denke ich, ein relativ realistisches Datum, weil die Dinger sind jetzt auch schon etwas länger auf dem Markt. Ja. Ja, da wäre ich dann im Markt für, weil ich habe die erste Generation ausgesessen.
Ja, Telefon, AirPods, oje, oje.
Ich weiß nicht, wie lange ich das noch sagen werde. Da bin ich dann im Markt für, weil ich habe die Vorgängergeneration ausgesessen.
Ja, und dann wieder im Markt für, keine Ahnung, eine Apple Watch wärst du ja eigentlich auch.
Ich habe ja keine, ich vermisse sie nicht.
Hast du nicht mehr? Du hattest doch eine.
Ja, aber die benutze ich nicht mehr. Ist die allererste Generation, die kannst du vergessen.
Deswegen sage ich, du bist hier im Markt für eine neue Apple Watch.
Ja, bin ich. Aber wenn man was nicht benutzt und wenn man was nicht hat, wie soll man es dann vermissen? Gut, ich glaube, die Hauptthemen haben wir durch. Nee, doch, haben wir noch was?
Ein Gadget noch, da kommen wir gleich zu, und ich hätte noch eine ganz kleine News, wobei so klein ist sie gar nicht. Wir hatten ja schon öfter mal über, gerade in Bezug auf die neuen Prozessoren für die Macs, die M1, ja auch über andere gesprochen, über Intel, ja, Qualcomm, ja auch gerade, wo jetzt die ersten Benchmarks herauskamen von dem neuen Qualcomm-Prozessor im Vergleich zu den iPhone-Prozessoren. Und Qualcomm hat jetzt etwas gemacht, was, denke ich mal, ganz schlau war. Ich wusste gar nicht, dass die Firma überhaupt zum Verkauf steht. Und zwar hatten vor einiger Zeit sich ja ein paar ehemalige Apple-Mitarbeiter, die aus dem Chip-Design kamen, selbstständig gemacht, beziehungsweise eine eigene Firma gegründet, und zwar Nuvia. Und die hat jetzt Qualcomm gekauft für 1,4 Milliarden US-Dollar. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gar nichts gehört, dass Nuvia da auf der Suche nach einem Käufer ist. Vielleicht hat sie es auch, selbst überrascht, als Qualcomm auf sie zukam. Dann haben sie gedacht, Qualcomm hat auf jeden Fall Potenzial für alle unsere Ideen und Entwicklungen, die wir haben, umzusetzen. Und wir kriegen noch jede Menge Geld dafür. ging vielleicht dann doch schneller als unbedingt beabsichtigt. Kann natürlich auch von Anfang an schon so eine Strategie gewesen sein. Lass uns das mal machen. Wir haben hier, oder lass uns das mal aufbauen. Wir haben da auf jeden Fall die Möglichkeit, eventuell das auch nochmal oder unsere Idee da ordentlich zu Geld zu machen. Für Qualcomm denke ich mal auf jeden Fall eine gute Idee. Der Gedanke dahinter wird, denke ich mal, auch eher gewesen sein, sich da, wie gesagt, ein bisschen Know-how einzukaufen, gerade auch mit Hinblick auf ja, das, was Apple gerade macht mit ihren Designs. Inwieweit natürlich die Jungs und Mädels da noch up-to-date sind, was die Apple Designs betrifft, ist eine andere Frage. Vor allem hatten sie ja ursprünglich auch vor, in eine andere Ecke zu gehen oder in eine andere Richtung zu gehen als Apple mit ihren Designs. Und Qualcomm hat jetzt auch gesagt, sie haben da auf jeden Fall den Desktop- und Serverbereich im Blick, ja, mit der Akquisition von Nuvia. Deswegen mal gucken, inwieweit das auf die Smartphone Designs von Qualcomm dann durchschlägt. Aber ich denke mal, dass das trotz der Pressemitteilung auch so eine Idee noch ist für Qualcomm. Ja.
Okay. Ja, mich wundert es auch, dass die jetzt gekauft worden sind. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass das so stattfindet.
Ja, vor allem, man, wie gesagt, man hat ja da gerade auch, wie sie weggingen oder wie Nuvia gegründet wurde, mal immer was gehört oder auch mal hier ein Gerücht und da ein Gerücht, aber jetzt nichts speziell in Richtung Verkauf. Wobei, es macht für beide Seiten natürlich Sinn. Ich denke mal, für Qualcomm vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als für Nuvia. Aber klar, Nuvia hat jetzt mit Qualcomm auch jemanden in der Hand, wo, denke ich mal, das Umsetzen der eigenen Ideen noch mal ein bisschen besser dann stattfinden kann. Ja. Oder das einfach umgesetzt werden kann.
Ja. Schauen wir mal, was da passiert. Der ganze Markt bleibt ja spannend. Auch bei Intel haben ja jetzt quasi personelle Veränderungen stattgefunden und das lässt ja auch Positives vermuten, sagen wir es mal so. Weil dort ist ja auch in der Geschäftsführung wieder jemand, also der CEO ist ja jemand, der mehr aus dem technischen Bereich kam und sein Vorgänger war ja mehr oder weniger sehr zahlengetrieben und mehr aus dem Kaufmenschensegment. Und wie gesagt, jetzt haben wir jemanden an der Firmenspitze, der eher im technischen Bereich unterwegs ist und war und eher technikgetrieben ist. Und wir hoffen alle, dass das Intel jetzt zu neuen Aufschwung verhelfen wird.
Schauen wir mal. Druck haben sie genug, also von daher.
Der Druck ist da, ja klar.
Genau.
Und es wäre schade, wenn da eine Firma so langsam untergehen würde. Das wäre sehr schade. Gut. Ganz zum Schluss noch ein Mini-Thema, weil ich es gerade so vorbereitet vor mir liegen sehe. Nintendo Switch Pro. Es gibt neue Hinweise auf ein neues Nintendo Switch-Modell. Ob das jetzt die Produktpalette erweitern wird oder ob sie jetzt die vorhandene Switch ablösen wird, das sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls sind in der aktuellen Firmware der Nintendo Switch Hinweise aufgetaucht auf ein anderes oder ein neueres Modell mit zwei verschiedenen oder mit Unterschieden. Einmal, dass wir 4K im Dock-Modus sehen werden und einmal, dass wir auf dem Handheld-Display ein OLED-Display sehen werden. Also hardware-technisch dann logischerweise. Das sind die zwei größten Veränderungen. Und weiterhin soll das Ding mit dem Tegra X1 laufen, den wir ja auch schon bei der normalen Switch sehen. Allerdings soll das Ding dann höher getaktet werden, so dass man dort auch mehr Leistung rausholt. Codename von diesem Projekt ist Projekt Aula. Aula verbinde ich eigentlich eher mit der Schule, aber nicht mit Spielen und nicht mit Spielekonsolen. Aber okay, das ist der Codename. Das hat jemand aus der Firmware rausgezogen. Den Namen habe ich mir jetzt allerdings nicht notiert, aber das sind so die Facts, die man angeblich in der Firmware sehen kann. Tja, schauen wir mal. So eine Nintendo Switch ist ja auch so ein Produkt, was bei mir immer noch so irgendwie gewisse Begehrlichkeiten geweckt hat. Ich weiß auch nicht warum, aber nee, interessiert mich.
Also wenn im Handheld-Bereich, dann würde ich wahrscheinlich jetzt im Moment eher zu so einer, ach wie heißt es nochmal, Retroid Pocket 2 zum Beispiel tendieren. Da geht es halt hauptsächlich um Emulationen und ich bin eigentlich mehr so ein Freund von alten Spielekonsolen. Daher würde ich mir wahrscheinlich eher so ein Handheld zulegen, auf dem ich dann auch wirklich alte Systeme bis vielleicht hoch zum Dreamcast oder mit einer PS1 oder sowas spielen kann.
Ja gut, das ist ja nicht vergleichbar mit einer Switch. Das sind ja zwei ganz andere Welten, sage ich jetzt
mal. Die Hardware an sich ist auch schon mal ganz
ordentlich. Ja klar, ja. Aber...
Und wie gesagt, mir geht es da eigentlich um alte Spiele.
Oder ja, alte, klar, kann
und alte
ich,
Konsolen, kann das wäre dann eher so meins. Von daher, ja, wie gesagt, so eine Switch lässt mich eigentlich, obwohl es Nintendo ist, ja, und es da ein paar wirklich schöne Sachen gibt, eigentlich relativ kalt.
Ja, ich meine, Nintendo ist der einzige Traditionshersteller, den wir noch aktuell haben. Alle anderen sind weg. Naja, Sony noch, wenn man sie zu den Traditionsherstellern dazu rechnet.
Ja, es ist jetzt wieder die Frage, was bezeichnest du als Traditionshersteller? Wenn es hier natürlich um so alte Konsolen geht, wie Sega, wie Nintendo, eventuell auch noch, Atari, ja?
Ja.
Klar, die sind natürlich nicht mehr da. Nintendo, ja, aber halt
wie gesagt, eben, die anderen. Ja, ich sage, deswegen ist Nintendo noch übergeblieben.
Ja, und wenn du mal in die Spielhalle guckst, SNK, hast du im Prinzip auch nichts mehr, außer das Mini.
Deswegen.
Ja, aber guck mal, wie lange ist denn jetzt mittlerweile Xbox dabei, also Microsoft, wie lange ist Sony dabei?
Ja, aber
dabei?
Das ist kein Traditionshersteller. Also Microsoft ist kein Traditionshersteller für mich. Ich meine, das ist eine Generationsgeschichte.
Es ist ein Spielekonsolenhersteller, der mittlerweile auch schon jahrelang dabei ist. Ja.
Ja.
Da haben wir auch schon so viele Generationen an Konsolen. Klar, Sony hat noch die Nase vorne. Nintendo ist immer noch da. Aber
ich meine, wenn ich heute einen 20-Jährigen frage, der würde natürlich sagen, Xbox oder Microsoft ist ein Traditionshersteller.
Tradition vielleicht nicht unbedingt. Ja, aber,
wen frage ich?
Aber wenn du jemanden nach Spielekonsolen fragst, ist natürlich momentan das heilige Dreigestirn, wenn überhaupt jemand Dreigestirn, wenn man davon anfangen will, ist es natürlich Sony, ist es Microsoft, ist es Nintendo. Ja? Und wenn du mal so das klassische Konsole oder die klassische Heimkonsole anguckst, ist es im Prinzip nur noch Nintendo und Microsoft. Die Switch ist im Prinzip oder wird hauptsächlich als Handheld genutzt. Ja,
ja gut, ich meine, Nintendo verfolgt ja auch andere Ansätze, mit ihren Spielen oder mit den Produkten, die sie auf ihrer Konsole haben, als Sony oder Microsoft. Also die Spiele an sich sind ja anders aufgestellt.
Die Spiele nicht unbedingt. Die würden auch sehr gut funktionieren, wenn du eine Stationär-Only-Konsole hättest. Aber das Prinzip ihrer Konsole ist einfach ein ganz anderes.
Ja, aber es gibt ja auch nicht alle Titel, die es logischerweise zum Beispiel auf einer Xbox oder auf einer PlayStation gibt, für eine Nintendo Switch, weil auch gar nicht die Leistung dort rausgeholt werden kann.
Weil halt Nintendo auch mit dem Ansatz ihrer Hardware einen ganz anderen Weg geht. Ja, ja. Klar. Ist für sie halt im Prinzip auch hauptsächlich, wie gesagt, eine transportable Konsole. Das merkst du allein schon vom Hardware-Design oder für die Technik, für die sie sich entschieden haben. Das ist natürlich ganz anders aufgestellt als eine PS5 mittlerweile oder bei Xbox hast du jetzt wieder die Probleme. Xbox Series X, ich hoffe, das war jetzt das Richtige. Mit der Namensgebung hat sich da Microsoft echt keinen Gefallen getan. Ja.
Nein.
Nintendo geht da halt einen anderen Weg. Ja,
ja klar.
Und das ist, wie gesagt, die Switch ist, auch wenn du sie zu Hause an den Fernseher anschließen kannst, für mich eine nach wie vor ein Handheld. Ja.
Ja, das stimmt. Naja, okay. Das sollte auch nur ein ganz kurzer Ausflug in die Welt von Nintendo sein. Ich wollte jetzt nicht über... Da müsste man mal eine Sondersendung machen.
Und wie gesagt, wer Interesse an Retro-Handhelds hat, sollte sich mal angucken, das RetroRed Pocket 2 beziehungsweise das RB... Oh, was ist es? 351M? Das sind so eigentlich, oder meiner Meinung nach, mittlerweile oder die zwei interessantesten Geräte, wenn es um Retro-Emulation geht. Ich glaube, das eine ist Android, das andere müsste, glaube ich, sogar Linux-basiert sein.
Möglich, keine Ahnung. Ja. Bin ich nicht so im Thema. Ich habe letztens meinen Game Gear wieder aktiviert und er funktioniert noch.
Schön. Ja. Den kannst du damit übrigens auch emulieren.
Ja, aber ich habe ja noch so viele Spiele in Form von Modulen, logischerweise im Original. Und es ist ja nochmal ein ganz anderes Feeling, auf einer Originalkonsole zu spielen, als das Emulierte zu machen. Und allein die Erinnerungen, die dort hochkommen, etc. Und allein der TV-Tuner und das ganze Zubehör, was es damals gab. Ich hatte ja quasi so das komplett Sorglos-Paket. Ne?
Ja, genau. So, kommen wir nochmal kurz zum Gadget.
Gadget der Woche. Etwas größer, das Gadget, ne?
Ja, aber wir machen es von der Besprechung her doch relativ kurz.
Ja, das hoffe ich.
Es geht wieder um einen Monitor und ich glaube, bei dem 4K-Monitor von Hiyama, den ich mal besprochen hatte, war es einigen schon zu viel an Technik. Deswegen machen wir das jetzt relativ kurz und schmerzlos. Oder nicht ganz so ausführlich, aber wir gehen mal so auf ein paar Sachen auf jeden Fall mit ein. Es geht diesmal um einen Ultrawide-Monitor, also 21:9. Allerdings speziell von Hiyama auch für Spieler gedacht, also Gamer-Monitor. Der hat eine Refresh-Rate bis 144 Hz. Und das Interessante an dem ist, der unterstützt FreeSync. Und das Schöne daran ist, dass der G-Sync-kompatibel ist. Kommen wir auch nochmal gleich dazu, aber fangen wir vielleicht von vorne an. Und zwar vielleicht gerade mal so als kleine Info die Anschlüsse, die er hat. Der hat zwei DisplayPort-Anschlüsse, 1.2. und zwei HDMI 2.0 Anschlüsse, was ja schon mal nicht verkehrt ist. Der eine oder andere würde sich vielleicht dann noch eine andere Möglichkeit wünschen, beziehungsweise eventuell, ja, wie gesagt, HDMI oder DisplayPort eine höhere Version. Aber aktuell ist es eigentlich ausreichend. Ich fand es eigentlich ganz schön mit zwei DisplayPorts. Ich hatte schon gedacht, oh, da kannst du deinen PC und deinen Mini gleichzeitig anschließen. Nur leider unterstützt mein Mini nicht mehr die Auflösung. Ja, das hat sich dann damit erledigt, ja, leider. Wobei ja, mit aktuellen Minis funktioniert das Ding einfach und frei.
Wenn du demnächst upgradest, dann kannst du das trotzdem die Funktion nutzen. Das ist kein Problem.
Den kann man auf jeden Fall mit dem nächsten wieder nutzen, ja, ja. Genau, Onscreen-Display hat er natürlich auch, wird über Tasten gesteuert auf der Geräterückseite. Ist, finde ich, besser gelöst als bei dem anderen, als bei dem 4K-Monitor, weil du hast jetzt da, bei dem 4K ist es ja so Touch-Dinge, ja, und da hast du jetzt wieder richtige Knöpfe, die du drücken kannst. Ich habe auch ohne Anleitung relativ schnell durchgeblickt, wie es funktioniert, ja, von daher nicht unbedingt jetzt das schickste Onscreen-Menü, aber es tut seinen Zweck, funktioniert gut, ja. Kann man nicht meckern, ja. Vor allem alle Funktionen, die man braucht, sind ja ganz gut drüber zu erreichen. Was willst du da noch groß sagen? Ja, Onscreen-Menü. Bildqualität, gehen wir da vielleicht mal kurz drauf ein. Es ist ein IPS-Panel. Wir haben da, wie gesagt, von der Auflösung her, 3440 mal 1440 Pixel. Ja, was natürlich da auch schon relativ nah oder so zwischen der 2K und der 4K-Auflösung liegt. Man braucht dann natürlich auch eine Grafikkarte, die gerade wenn man halt auch die Funktion von 144 Hz oder selbst 75 Hz ausnutzen will, natürlich eine Grafikkarte, die das auch hinkriegt. Ja. Von daher muss man sich da der Pixelanzahl schon bewusst sein, wenn man die wirklich mit 144 Hertz fahren will, ja, um das auszunutzen, ist schon ein bisschen Dampf nötig. Ja, also ich krieg's mit meiner 1080 Ti auch nicht hin. Klar, es kommt immer auf den Titel drauf an, aber in der höchsten Qualitätseinstellung bei der Auflösung wird das teilweise oder ist es teilweise schwierig, ja, wenn man da nicht mit den Einstellungen nach unten gehen will. Wir hatten da ja im Off auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja, oder mein Main Game ist ja Destiny 2 und ich kann das mit meiner 1080 und den Einstellungen, wie ich es haben will, von den Grafikeinstellungen her, nicht in 144 Hertz fahren. Kriege ich nicht hin. Ja. Konstant bei, wenn viel los ist, ja, ich mittendrin bin, ja, im Geschehen, 80, 90, ja, spuckt meine Karte noch aus. Was aber sehr schön ist, ja, wie gesagt, mit G-Sync. Weil der Monitor wird von Nvidia unterstützt, was G-Sync betrifft. Und G-Sync ist ja das adaptive Verfahren, wo die Bildschirmwiederholfrequenz ja quasi mit der Grafikkarte, mit den FPS da synchronisiert wird, damit es da nicht mit zu Tearing kommt und so. Und das funktioniert, ich sag dir, Hammer. Das ist so smooth. Ja, da. Wenn man das einmal hatte, möchte man es eigentlich nicht wieder hergeben. Ich war ja früher auch gerade mit dem Monitor, wo ich vorher hatte, ja durch die 60 Hertz begrenzt, konnte natürlich mit V-Sync komplett die 60 fahren. Das war gar kein Thema. Ja, das ist ja auch schon mal gerade im Vergleich zu Konsolen auch nochmal so ein Ding, ja, 60 Hertz konstant, ja, mit und die Grafikkarte kommt da nicht mal ins Schwitzen, ja, ist natürlich schon sehr schön, aber wenn du jetzt, wie gesagt, mit G-Sync wenn deine Grafikkarte es hergibt, deine 144 fahren kannst, 144 Hertz, ja, selbst ein paar Frames drunter, ja, das ist kein Vergleich, ja, deswegen, das ist dann schon sehr schön. Ja, aber zurück nochmal zum Bild. Also wie gesagt, ein IPS-Panel, 90% sRGB-Abdeckung, Schwarzwert bei meinem Modell, was ich hier stehen habe, top. Ja. Zum Rand hin, okay, siehst du vielleicht irgendwo mal ein bisschen was, aber ansonsten Auslöschung ist top bei dem Gerät. Da kannst du echt nicht meckern. Was hatte ich mir hier noch so ein bisschen notiert? Genau, bla 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 bla. Ach so, ja, der Bildschirm hat ein paar Gaming-Features. Einmal hat er die Möglichkeit, dass du die Schwarzwerte vom Display her nochmal ein bisschen tunst, dass wenn du ein Spiel hast, wo halt wirklich eventuell viel halt auch mit, oder im Dunkeln oder mit, oder wo das Bild dunkler ist, kann er das halt ein bisschen hochziehen.
Ich glaube, sie nennen es Black-Tuner-Funktion.
Ja, MBR, klar. Ist es MBR, oder verwechsel ich das jetzt gerade? Das ist dieser Black-Tuner, genau. Du kannst halt, wie gesagt, die dunklen Flächen ein bisschen hochholen, dass du da quasi nochmal so einen gewissen Vorteil hast beim Spielen. Ob man das nutzen möchte, inwieweit das wieder von einigen Spielern als Cheaten betrachtet wird, ist eine ganz andere Frage. Die Funktion ist da. Von daher kann man das auf jeden Fall machen. Genauso, es gibt eine Overdrive-Funktion, um da, wenn du halt wirklich gerade auch mit den hohen Wiedergabe- oder Refresh-Rates halt arbeitest, dass das Bild da nochmal, was ist nicht Kontrast, sondern die Schärfe vom Bild nochmal besser wird, gerade auch bei den hohen Wiederholraten. Funktioniert auch ganz gut, ja. In dem, was ich bis jetzt getestet habe, ja, kann man da wirklich nicht meckern. Latenzzeiten sind auch top, ja, bei dem Gerät. Ich muss mal gucken, dass ich den Link zu den technischen Daten vielleicht mal reinwerfe. Muss man mit dran denken, nachher. Wir verlinken mal auf einen Testbericht. Ich muss mal gucken, was ich da eventuell noch habe, ja, oder noch finde, wo es halt gerade auf die technischen Daten vielleicht schon mal ein bisschen ausführlicher eingeht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt mal mit diversen Spielen das getestet, gerade was halt auch die G-Sync-Kompatibilität betrifft. Mein Main Game, wie gesagt, Destiny 2, ja, gerade auch im Ultrawide, sieht wirklich hervorragend aus. Es gibt Spiele, die ein bisschen Probleme haben mit Ultrawide, muss ich auch leider sagen. Gibt es nach wie vor auch aktuelle Titel leider. Ja, ich hatte das Glück, dass gerade der eine Titel dann auch noch gepatcht wurde. Ja, es ist jetzt besser, aber es gibt ja leider Entwickler, für die ist Ultrawide immer noch so ein kleines Fremdwort. Aber bei meinen Spielen, die ich eigentlich habe, von der Unterstützung her top. Ich hatte gerade bei dem Ultrawide, du hast ja wirklich mehr Platz. Ja, bei Destiny macht das nicht vielleicht unbedingt so Sinn. Aber, ja, nur mal so erwähnt, EVE Online. Ich weiß nicht, ob dir was sagt.
EVE sagt mir was.
EVE Online, halt diese Weltraum, ja, MMO, Sandbox, wo du gerne auch sehr viele Fenster gleichzeitig auf hast. Einmal den Chat local, um zu sehen, wer ist dann gerade in deinem Bereich des Universums, wo du unterwegs bist, eventuell mit unterwegs. Ja, besteht die Gefahr, dass du vielleicht gegankt wirst, ja, dass du im PvP verwickelt wirst, ja, wenn du vielleicht nur kurz unterwegs bist, um ein paar Anomalien zu machen oder vielleicht auch nur einfach Erz abzubauen. Ja. Bist du alleine unterwegs, ja, hast du das Fenster offen, du hast das Fenster offen. Gerade beim Meinen eventuell mit den ganzen Asteroiden, die in der Ecke sind. Ja. Du hast die gespeicherten Bookmarks offen, du hast eventuell noch die Liste offen mit den tausend Fenster offen und gerade in die Breite, mehr Fläche ist natürlich okay, ja.
Naja, also
das klar, macht 34 Zoll. Das macht schon, gerade bei 3440, das macht schon ein bisschen was aus, ja. Und ich bin ja jetzt nicht der EVE Online Pro, ja. Aber das hat schon seine Vorteile, ja, die Bildschirmfläche. Gerade für diese ganzen MMOs, ja. Ich denke mal, WoW würde da auch sehr viel von profitieren, je mehr Fenster du auch in die Breite einfach irgendwo hinpinnen kannst und trotzdem noch einen guten, ja, offenen Bereich hast zum Spielen, beziehungsweise um das Geschehen zu verfolgen, macht, denke ich mal, schon Sinn bei so Spielen. Und wie gesagt, okay, Sound, müssen wir ein Wort groß verlieren über Sound beim Monitor. Ich habe ja auch meine externe Boxen mit dran oder nutze mein Gaming-Headset. Von daher, er hat Lautsprecher, ich würde sie nicht nutzen.
Ja, das
zur Not ist es okay.
Zur Not ist es bei allen Herstellern, ja, genau, das Problem.
Ja, zur Not ist es okay, wenn man sonst keine Möglichkeit hat. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe hier meine Lautsprecher am Rechner dran. Ich habe mein Headset. Das sind auf jeden Fall die besseren Lösungen als jetzt Sound über den Monitor. Ansonsten, es gibt eine Menüfunktion HDR. Ignorieren bitte. Ignorieren, das macht keinen Sinn bei dem Monitor. Ich glaube, Yama ist sich dessen auch bewusst, wird groß nicht beworben, so viel ich das gesehen habe, ist irgendwo im Menü versteckt, also von daher, nee. Also wegen HDR muss man sich nicht, also kauft man sich andere Monitore, die dann preislich auch, oder wo es interessant wird mit HDR, die dann preislich allerdings auch sich in einer anderen Kategorie bewegen. Gerade in dem Preissegment, alles, was da irgendwo HDR hat, schwierig. Ja, da muss man schon ein bisschen mehr investieren als das jetzt. Was hatte ich mir noch notiert?
Vielleicht noch ein USB 3.0 Hub ist erwähnenswert. Das hat das Ding auch noch an Bord.
Ja, wobei ich muss. Sehe. Ja, hat USB 3.0 eine USB 3.0 Buchse unterstützt auch Fast Charge. Da kennst du dich mit den Standards besser aus als ich. Ich habe mich da jetzt auch nicht eingelesen. Ich nutze an meinen Monitoren nicht den USB Hub.
Ja gut, ich wollte es jetzt nur der Vollständigkeit
halber erwähnen. Er hat zwei USB-Anschlüsse. Wie gesagt, die sind beide 3.0. Einer davon unterstützt Fast Charge. Okay, alleine deswegen könnte man es vielleicht machen, wenn man da nochmal, wie gesagt, was zum Aufladen, sein Telefon zum Aufladen dranhängen will. Wobei, inwieweit das iPhone unterstützen oder schneller laden würde, ist auch wieder eine ganz andere Frage. Aber es ist da, klar. ja, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ich hätte es nicht angesprochen. Aber wenn jemand das nutzt, klar, ist drin. Wie gesagt, zwei USB-A, eine davon Fast Charge. Der ist, glaube ich, sogar gelb markiert. Der ist farblich auch nochmal abgesetzt, ja.
Okay. Das erkennt dann ist man das dann Ding höhenverstellbar und in der Neigung verstellbar. Das sollte man auch noch vielleicht der Vollständigkeit halber erwähnen.
Genau, das habe ich jetzt hier auch noch stehen. Du hast Höhenverstellung. Übrigens, Montage ist ganz schön. Du musst, wenn du den auspackst, im Prinzip nur die Fußplatte montieren. Mhm. Die ist auch schön groß und ja, der ist standsicher, da kann nichts passieren. Das ist eine Flügelschraube. Du kannst das Werkzeug los montieren. Das ist auch ganz nett. Und wie gesagt, es ist nur die Bodenplatte, die du dran schrauben musst. Du musst da den Ständer nicht dran oder so. Das ist die Bodenplatte rausholen, dran schrauben, Ende. Genauso, der bietet auch einen VESA-Mount. Ginge auch. Ja, man könnte den auch entweder mit einer VESA-Wandhalterung oder einem Monitorarm entsprechend montieren. Da bitte nur aufpassen, der muss natürlich geeignet sein für diese Größe bzw. für das Gewicht von diesem Monitor. Ja, wenn klar, man schon einen zu Hause hat, an dem man irgendwie einen 24 oder 27 Zoll Monitor dran hat, müsste man gucken, ob der von den Spezifikationen her auch für den Monitor geeignet wäre. Weil ich habe zum Beispiel einen Monitorarm hier, der ist definitiv dafür nicht geeignet. Von daher muss man da aufpassen, beziehungsweise wenn man halt dann mit einem Kauf von einem Monitorarm dazu liebäugelt, müsste man auf jeden Fall gucken, dass er auch geeignet ist.
Ja.
Und ansonsten von den Einstellmöglichkeiten her für meine Anwendung vollkommen ausreichend. Egal ob jetzt, auch gerade von den Blickwinkeln her, der hat sehr gute Blickwinkel auch jetzt nicht das Problem, wenn man halt da entsprechend von der Seite noch drauf gucken muss. Filmwiedergabe funktioniert auch gut, wobei da gerade bei Filmmaterial, was dann sich außerhalb der 16:9 Schiene, sondern in diesen Kinoformaten bewegt, könnte man sich vielleicht oder hätte man sich vielleicht ein paar mehr Funktionen gewünscht, die vielleicht der Monitor anbietet, um das dann entsprechend dann auch nochmal eventuell ohne Render darzustellen, aber es ist halt jetzt auch kein Fernseher, ja, das muss man halt auch sagen. Also ja. Von daher passt, ja, Bildqualität ist top, also von daher kann man sich da auch gerne mal Videomaterial angucken. Und in der Regel, ja, zumindest mir geht es so, ich gucke meine Filme, selbst im, wie gesagt, Smart TV mittlerweile im Streaming, ja, was willst du da am PC-Film gucken? Außer YouTube, ja, vielleicht noch oder Twitch.
Ja, klar.
Ich sehe da keinen Grund, jetzt am PC sich unbedingt jetzt 4 Stunden oder ein Herr der Ringe anzugucken, die Extended Version am besten noch. Ja.
Ich glaube, da sind 34 Zoll auch ein wenig klein für, um jetzt einen Kinofilm draufzuschauen.
Ja.
Also für einen längeren Kinofilm oder einen längeren Film an sich.
Deswegen und an sich, ich war ja ein bisschen skeptisch, was so gerade die den Ultraweit-Monitor im Gaming betroffen hat. Aber wie gesagt, gerade durch die 144 Hertz, die er hat, und gerade dass halt Nvidia FreeSync hier bzw. G-Sync unterstützt für den Monitor, wenn man technische Möglichkeit dazu hat, ist das Ding, denke ich mal, auf jeden Fall einen Blick wert. Ob man dann, wie gesagt, jetzt ein Freund von Ultraweit ist, ist eine andere Frage. Ist, denke ich mal, dann auch die Frage, was man spielt oder wie man ihn sonst nutzen will, den Monitor. Und da hatten wir ja in der Vergangenheit ja auch schon über andere Monitore gesprochen, beziehungsweise darüber, dass ich ja im Prinzip schon ein Freund von diesen Ultraweits bin. Hatte ja selbst lange auch in Ultraweit, allerdings jetzt nicht in 34 Zoll, sondern da war ein bisschen kleiner im Einsatz, bis ich den dann durch den anderen 4K ersetzt hatte. Wobei, das muss ich auch sagen, ich hatte ja ein bisschen Bedenken, was die Höhe des Bildschirms betrifft. Aber da macht auch das Design, spielt einem da ein bisschen ein Streich. Weil die Display-Ränder sind halt schon sehr dünn bei dem Ultraweit. Und Ich habe das mal nachgemessen, das sind ein paar Millimeter, die dem fehlen zu meinem anderen Bildschirm hier von der Höhe her. Das ist wirklich im Prinzip zu vernachlässigen. Das sieht optisch einfach nur wesentlich schmäler aus. ist aber im Prinzip nichts, was du an Höhe verlierst. Ja? Vor allem auch, wenn du mal guckst, Pixel sind ja 1440 von der Höhe her. Das ist ja auch schon mal vernünftig, gerade wenn man mal guckt. Du hast ja da die Höhe von einem 2K oder von diesen Wegkurven. Nee, was ist es? 2640 mal 1044 ist es ja bei diesen 2K-Monitoren. Und das hat er in der Höhe, von was die Pixel betrifft, ja auch. Man verliert da ja nichts an Bildschirmdarstellung zum Beispiel. Oder an Pixel. Ja, verlierst du ja nichts in der Höhe. Von daher, ja, ist auch nicht nur zum Spielen geeignet, ja, sondern auch gerade in den produktiven Arbeiten wurde durch die Breite des Displays ja auch wieder viel zugewinnst. Ja, wenn du gerade wenn du mit vielen Fenstern gleichzeitig arbeitest, macht, denke ich mal, ultraweit sowieso Sinn, ja.
Ist, denke ich, auch ein bisschen eine Täuschung, wie du es eben schon sagtest, weil das Ding ja 34 Zoll hat und dann genau. Täuscht das halt auch ein wenig, ne? Ja. Ganz klar.
Ja, und wie gesagt, die Bildschirmränder sind halt relativ schmal. Ja. Von daher, je nachdem, was für ein Bildschirm man eh auf dem Tisch stehen hat, mag das ein bisschen kleiner aussehen. Aber wenn man wirklich von Displaygröße an sich ausgeht, ja, es ist halt 34 Zoll. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Ja,
ja. Ja, ja.
Wobei, ja. Ich muss auch sagen, ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt. Und so viel Platz braucht er gar nicht auf dem Schreibtisch. Das ging sogar noch ein bisschen größer.
Ja.
Habe ich jetzt festgestellt, ja.
Man kann sich schnell dran gewöhnen an ein größeres Display, ganz
klar. Ja, ich habe zuletzt meinen kleinen, in Anführungszeichen, alten LG Ultra, ich glaube von LG war er ultraweit mal wieder gehabt. Und der ist wirklich klein. Aber das ist dasselbe Problem wie mit Smartphones. Ja, heute kommen dir die ersten Smartphones auch so klein vor. Und selbst die ersten großen Smartphones kommen einem heute im Vergleich zu den aktuellen Geräten so klein vor. Und wie gesagt, der LG, was hat der? Ich glaube 27 Zoll. Ja, das ist so klein mittlerweile.
Du, mein Hauptbildschirm, ich habe nur einen Bildschirm, der ist 27 Zoll. Also von daher, ich komme mit 27 Zoll eigentlich ganz gut zurecht.
Ja, was hat dann hier, ich glaube 27 oder 28 ist ja auch der, den ich hier habe. Lass mich gerade mal gucken, 28 Zoll. Und der ist ja auch nicht klein, ne?
Naja.
Aber 34?
Ja, das ist natürlich ein Unterschied, ganz klar.
Da, wobei das auch schon wieder Begehrlichkeiten weckt. Gerade diese Ultra-Ultra-Weits, die es momentan gibt, ja, die ja nochmal über die 3044 hinausgehen.
Du meinst diese 49 Zoll etc., diese Riesendinger?
Ja, ja.
Okay.
Da brauchst du noch mal ganz andere Power, dann hast du da im Gaming-Bereich ja eh noch nichts, so viel ich weiß. Aber gerade im Produktivbereich, das könnte auch noch mal so ein Ding sein. Du sparst ja, du ersetzt damit ja wirklich zwei Monitore locker, ja. Und du hast nur einen da stehen.
Ja, das ist wahr.
Die andere Frage ist halt wieder dann curved, ja, Anschaffungswiderstand. Welchen, genau. Welchen Einsatzzweck hast du? Nee, aber zurückzukommen auf den Yama nochmal. Auf jeden Fall, wenn man sich für Ultrawide Gaming interessiert, sollte man den auf jeden Fall sich genau angucken. Vor allem, der liegt aktuell unter 500 Euro.
459
bei Amazon. 459 Euro. G-Sync kompatibel. Ich kann es nicht oft genug sagen. Freunde, ja, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt, ja, um es mal so zu sagen. das sind Unterschiede wie Tag und Nacht, ja, also das macht wirklich Laune, ja. Wenn man die Möglichkeit hat, den entsprechend zu befeuern, guckt es euch an. Und vor allem, man muss ja auch sagen, es ist ein FreeSync-Monitor, dementsprechend auch günstig, was die Technik betrifft, weil man muss ja auch gucken, alle G-Sync, alle original G-Sync-kompatible Monitore nach wie vor relativ teuer. Je nach Ausstattung und Hersteller macht das gerade zu vergleichbaren FreeSync-Monitoren dann doch schon ein paar Euro aus. Und wenn man dann quasi G-Sync für günstig bekommen kann, ja, lohnt sich definitiv.
Ja, das klingt doch gut.
Ja, und wie gesagt, 459 Euro für das Stück Technik. Wenn man im Markt ist, dafür auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, lohnt sich, ja. Also von mir auf jeden Fall, gerade mit der Technik, die er hat und zu dem Preis, auf jeden Fall Daumen hoch. Ja,
mhm. Ja, wie gesagt, 460 Euro aktueller Preis ist, denke ich, ein sehr, sehr
Kannst du vielleicht gerade mal den Link zu der Seite von IAMA und den technischen Daten nochmal mit reinnehmen?
Ja, ja, suche ich da nochmal raus.
Das wäre sehr nett, genau, pack's mal mit rein. Genau, dann vergesse ich es nämlich auch nicht.
Ja, gut, ich würde sagen, dann sollte es das da auch gewesen sein mit dem Review. Wir haben ja gesagt, du wolltest
ja
nicht kürzer machen, Review, ist jetzt doch wieder länger geworden.
Ja, klar, man kann nochmal auf 1000 technische Details eingehen.
Ja.
Aber
also mit dem Erfahrungsbericht, sagen wir es mal so.
Genau.
Review ist es jetzt ja in dem Fall so nicht.
Ja.
Gut. Ja, Thomas, wir sind jetzt auch, denke ich, am Ende unseres Dokumentes angekommen.
Das sowieso und am Ende unseres Podcasts auch.
Ja. Genau. Ich würde sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder.
Die Betonung liegt auf irgendwann.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, es könnte sein, dass es sich terminlich in Richtung Ende der Woche verschiebt. Vielleicht fangen wir auch einen neuen Rhythmus an, dass wir jetzt am Wochenende erscheinen. Das nur so als Erklärung, als Disclaimer. Nicht wundern, wenn wir jetzt vielleicht auch am Samstag oder am Sonntag kommen sollten.
Ja, ich kann ja auch kurz erwähnen, warum. Es liegt an mir im Prinzip, weil ich fange jetzt kommende Woche am Montag eine neue Stelle an. Und muss erstmal gucken, wie sich das alles einpendelt. Gerade auch, wie das vom Arbeiten bzw. von der Einarbeitung aussieht. Was ich schon gehört habe, ist, dass eigentlich alle Kollegen aufgrund von Corona im Homeoffice sind. Von daher muss man mal gucken, wie das dann abläuft, beziehungsweise wie oft ich dann überhaupt vor Ort sein werde oder dann halt direkt zu Hause. Ja, muss man mal gucken. Das würde die Sache natürlich auch schon wieder einfacher machen, weil dann einfach die Pendlerei wegfällt. Ja, für mich ist das jetzt auch wieder, je nach Verkehr, knapp eine Stunde Fahrt, alle einfach hin, Stunde zurück. Alleine deswegen wäre es schon schwierig, das jetzt wie gehabt in der Woche zu machen. Weil bis ich zu Hause bin, wird es wahrscheinlich 6. Ja, von daher will ich dann irgendwie um 8 oder so nochmal anfangen mit einer Podcast-Aufnahme. Deswegen muss man mal gucken, wie sich das jetzt abzeichnet einfach. Oder wie sich das jetzt herauskristallisiert. Wir hatten früher auch schon mal Sendetermine oder beziehungsweise Termine oder am Wochenende aufgenommen und dann entsprechend veröffentlicht. Mal gucken, ob es das wieder wird. Ob man eventuell abends spät aufnimmt und das dann macht. Das müssen wir jetzt einfach mal gucken.
Ja, ja klar. Ich wollte, wie gesagt, nur schon mal die Hörer darauf hinweisen. Es könnte sein, dass sich unser Veröffentlichungsrhythmus etwas verschiebt, dass wir vielleicht auf das Wochenende umsteigen werden, aber es sollte eigentlich dabei bleiben, dass wir wöchentlich veröffentlichen, nur dass sich die Tage halt ändern werden.
Genau.
Ganz klar.
Ja.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht und wenn alles gut geht, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt, aber das ist schon so in Fleisch und Blut übergegangen, mit dem Spruch, wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder.
Bis dann.
Okay. Jo, ciao.
Tschüss.